Kapitel 23. Ein Leben auf dem Drahtseil. Tazuin war keine 5 Minuten aus dem Haus der Dark Clouds verschwunden, als es erneut an der Tür klingelte. Neugierig rannte Winona zur Tür, schaute durch den Türspion und öffnete dann die Tür. "Guten Abend, Professor Dumbledore", sagte das Mädchen höflich. Toliasa sah, wie auch alle anderen Anwesenden, erstaunt auf und betrachtete den beeindruckenden Mann, wie er lächelnd eintrat und seine Schuhe in flauskige Pantoffeln verwandelte. "Guten Abend", grüßte der Professor. "Ich hoffe, ich störe nicht." "Keineswegs, Albus", erwiderte Großmutter Keitlin und erhob sich. "Du solltest wissen, dass du immer willkommen bist. Auch wenn das letzte Wort natürlich bei Finella und Patrick liegt."
"Natürlich freuen wir uns auch", sagte Winonas Mutter sofort.
"Setzen Sie sich doch, Professor. Was führt Sie zu uns?"
"Ein Brief, der mich heute erreichte", erwiderte Dumbledore recht ernst. "Ich würde gern mit Miss McNamara darüber sprechen."
Rika wirkte nicht sonderlich begeistert darüber und das bekamen die Mädchen sofort zu spüren.
"Toliasa, Luna, Winona", sagte die junge Frau mit schmerzerfülltem Blick.
"Bitte geht ins Bett."
Toliasa schaute erstaunt in die Augen der anderen Mädchen und sah dasselbe Unverständnis, das auch sie erfüllte. Es war noch nie vorgekommen, dass Rika irgendjemanden ins Bett schickte, vor allem wo es doch Weihnachten war und damit andere Schlafenszeiten galten.
"Geh", sagten Toliasas Großmütter zu Toliasa, obwohl sie genauso verwirrt und besorgt dreinschauten. Auch Winona und Luna bekamen eine ähnliche Anweisung von den passenden Autoritätspersonen und fanden sich wenig später verwirrt und gewaschen im Mädchenzimmer wieder. Während Winona und Toliasa sofort ihre Ohren an die Tür legten, ging Luna ohne Umschweife zu ihrer Luftmatratze und legte sich hin.
"Glaubt ihr wirklich, sie lassen uns lauschen?", fragte Luna ein wenig herablassend.
Toliasa wollte ihr einen unfreundlichen Blick schenken, als eine kleine Rauchwolke durch das Schlüsselloch kroch, die Tür einhüllte und Toliasa und Winona unter heftigem Miesen von ihrer Lauschposition wegzwang. Netterweise sagte Luna dazu nichts, doch in ihrem Blick konnte man das "Hab ich's nicht gesagt" sehen.
"Was machen wir jetzt?",
fragte Toliasa, nachdem sie den Niesanfall überstanden hatte.
"Nichts", entgegnete Winona gekonnt frustriert klingend und legte dabei verschwörerisch den Zeigefinger auf ihre Lippen.
Auf den Zehenspitzen ging das Mädchen zu einer Bettkiste unter dem Fenster und öffnete diese.
"Wir dürfen ja nicht zaubern."
Neugierig schlichen Luna und Toliasa zu ihr und sahen nun, wie Winona eine Strickleiter hervorholte.
"In Manchester wohnten wir im 3. Stock und ich hatte keine Feuerleiter an meinem Fenster", erklärte Winona.
"Und da ich immer Angst vor Feuer hatte, haben meine Eltern mir die gekauft.
Zur Beruhigung.
Ich bezweifle, dass sie jetzt gerade daran denken."
Toliasa und Winona zogen sich schnell Muggeltrainingsanzüge an.
"Kommst du nicht mit, Luna?", fragte Toliasa leise.
"Nein", schüttelte die Angesprochene den Kopf.
"Irgendjemand sollte antworten können, wenn jemand nach uns ruft."
"Kein schlechter Gedanke", fand Toliasa.
"Erzähl einfach, wir würden schon schlafen."
"Das glaubt mir keiner", widersprach Luna der Idee.
"Besser ich sage, ihr wärt zu eingeschnappt und wollt nicht reden."
"Oh danke, Luna", beschwerte sich Winona.
"Wenn wir mal zurückbleiben und du dich verdrückst, werden wir sagen, du würdest auf irgendeiner Wolke schweben."
"Wenn ich einen Dumtrakbon finde, kann das sogar stimmen", sagte Luna ernst und lächelte versonnen.
"Was zur Hölle ist ein Dumtrakbon?", fragte Toliasa verblüfft und hob dann aber abwehrend die Hände.
"Nachher."
Sorgsam hackten sie die Leiter an dem stabil aussehenden Fensterbrett an und dann kletterten zuerst Winona nach unten.
Toliasa folgte, sobald sie die Finger von der Leiter nahm.
Was aus der ersten Etage des Mietshauses keine große Leistung war. Im Notfall konnte man von hier auch springen, ohne sich leicht zu Tode zu stürzen.
Dann liefen sie zur Eingangstür und Winona schob den Hausschlüssel ganz langsam und Raste für Raste ins Schloss.
Genauso vorsichtig öffnete das Mädchen dann und sie konnten in den Flur schleichen.
Die Tür zur Wohnstube war verschlossen, jedoch nicht von einer Nieswolke eingehüllt.
Die Stimmen der Erwachsenen waren gut zu hören.
"Bitte überdenke das nochmal, Rika", sagte gerade Winonas Mutter.
Ich habe schon lange darüber nachgedacht. Es ist die sicherste Lösung, erwiderte die junge Frau entschieden.
Ja, aber ist es auch die beste? Fragte Dumbledores Stimme ernst.
Man kann nicht jedes mögliche Risiko ausschließen wollen. Es ist keine hypothetische Gefahr, von der wir sprechen, entgegnete Rika aufgebracht und ihre sonst eher ruhige Stimme klang ein wenig stur. Sie haben es selbst gesehen. Wie kann ich ihm dieses Wissen antun, solange er noch nicht alt genug dafür ist? Sie selbst haben doch offensichtlich dafür gesorgt, dass wir hier ohne die Gefahr seiner Ohren miteinander sprechen können. Dies geschah nur, weil ich der Ansicht bin, dass er es von dir erfahren sollte, Rika, erwiderte Dumbledore sanft. Er wird eine Erklärung wollen und was wird passieren, wenn du ihm keine geben kannst?
Er vertraut mir.
Nur wird er es einsehen? Fragte Dumbledore auf seine eindringliche Artikel Rika. Es gibt nicht viele Schüler wie ihn, die auf Regeln pfeifen und solch einen unbändigen Freiheitsdrang besitzen. Er hört auf mich. Aber es ist falsch, ihn einzusperren, meinte Großvater Holt ernsthaft.
Ich habe nicht vor, ihn einzusperren, widersprach Rika heftig.
Warum könnt ihr nicht verstehen, dass es das Beste für ihn ist? In Hogwarts ist es gefährlich für ihn und wie Sie schon sagten, Professor, einige der Eltern haben ihre große Besorgnis sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Ich besorge ihm einen Privatlehrer. Neben Toliasa atmete Winona laut und entsetzt tief ein. Sie selbst war noch nicht so weit, da sie anscheinend die Luft länger anhalten konnte, aber auch in ihr herrschte ein völliges Gefühlschaos. Niemand, außer Tarsuin, hatte den Mädchen irgendetwas Genaueres über die Anhörung erzählt. Die Erwachsenen hatten einfach nur gesagt, dass alles gut gelaufen war, und damit war es abgehakt gewesen. Dass da noch etwas war, was Tarsuin nicht wusste, und dass Rika ihn deshalb von der Schule zu nehmen gedachte, war niemals auch nur angedeutet worden. Die Gedanken schwirrten so wirr und laut in Toiriasas Kopf herum, dass sie die unmittelbare Situation völlig außer Acht ließ, bis die Tür sich von ihrem Ohr wegbewegte. Quälend langsam sah sie hoch und richtete sich aus ihrer halbgebückten Haltung auf. Finella stand vor ihnen, die Hände in die Hüften gestemmt, und schaute auf die Mädchen herab. In ihren Augen konnte man die Worte Strafarbeit und Hausarrest deutlich ablesen. Da auch alle vier Großeltern nicht anders herüberschauten, sank Toliasa das Herz ein wenig in die Hose. Winona schien gegen den Blick ihrer Mutter jedoch deutlich abgehärteter. Trotzdem schluckte sie schwer, bevor sie aussprach, was Toliasa die ganze Zeit nur denken konnte. Tarsuin gehört mit uns nach Hogwarts, sagte das Mädchen fest, trat an seiner Mutter vorbei und schaute Rika an. Wir passen alle auf ihn auf. Da Finella ein wenig zur Seite gewichen war, konnte jetzt auch Toliasa Tarsuins Schwester sehen. Sie schien zu weinen und ihr Blick sah furchtbar gequält aus. Und wie soll ich ihm sagen, dass er wirklich mehrere Menschen getötet hat? Sagte sie fast tränenhastig. Soll ich ihm beschreiben, wie er jemanden verbrannt und einen anderen zum Platzen gebracht hat? Glaubt ihr, dies wäre gut für ihn? Denkt ihr? Die anderen Kinder in der Schule wären genauso nett zu ihm wie ihr. Sie hatten doch schon Angst, ohne dass er den Beweis seiner Gefährlichkeit geliefert hätte. Wenn wir genau wüssten, warum, begann Toliasa, wurde aber von Luna unterbrochen, die gerade die Tür vom Mädchenzimmer öffnete, zweimal herzhaft nieste und sich dann mit dem desinteressiertesten Gesicht der Welt auf den Teppich setzte und den Rücken an die Wand lehnte. Alle hatten kurz auf das seltsame Mädchen geschaut. Doch jetzt wandten sich alle Augen wieder auf Rika. Es war offensichtlich, dass keiner der Erwachsenen etwas sagen würde, bis Rika sich nicht entschieden hatte. Es dauerte eine volle Minute, ehe eine Reaktion von ihr kam. Ihr drei werdet es eh in der Schule hören, sagte Rika dann leise und begann mit brüchiger Stimme zu erzählen, was Tarsuin während der Anhörung nicht hatte hören und vor allem, was er nicht hatte sehen können. Für Toliasa war damit das Weihnachtsfest gründlich verdorben. Ich finde, die haben bekommen, was sie verdienen, sagte Winona kalt. Kein Grund für Tarsuin sich schuldig zu fühlen. Aber verstehst du nicht? Wandte Rika ein. Er hat das doch gar nicht gewollt. Es könnte ihm wieder passieren.
Wird es nicht. Widersprach Winona energisch. Du weißt gar nicht, wie sehr man ihn gepiesackt hat, was ihm alles schon passiert ist. Er hat nie seine Wut an jemandem ausgelassen. Tuliyasa sah aus dem Augenwinkel, wie Professor Dumbledore leicht und warnend den Kopf schüttelte. Auch ihr war klar gewesen, dass Winona im Moment einen Fakt verdrängte oder absichtlich log. Natürlich wusste Rika von Tasuren, dass der Junge einmal versucht hatte, Professor Snape zu töten, doch darauf musste man sie ja im Moment nicht hinweisen. Er hätte einfach nur untätig bleiben müssen, als das Einhorn mich aufspieß sehen wollte, sagte Tuliyasa leise. Ich hätte es umgekehrt an seiner Stelle vielleicht getan. Aber er hat keine Sekunde an so etwas gedacht. Rika stützte verzweifelt den Kopf in ihre Hände. Ich hatte immer gehofft, es wäre alles nur ein Traum, selbst als Luna ihr Märchen erzählt hat, weinte sie. Es war Großmutter Katrin, die das Richtige tat. Die alte Frau setzte sich neben die junge Frau, zog Rika die Hände von den Augen und dann den Kopf an ihre Schulter. Ein wenig betreten schaute Tuliyasa auf Tasuens Schwester. Man vergaß doch immer wieder, dass Rika gerade mal 7 Jahre älter als sie selbst war. Tuliyasa wollte nur noch weg und ins Mädchenzimmer zurück, doch sie wagte nicht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Es reichte schon, dass Großmutter Karitlin sie wie eine Schlange fixierte. Schau dir das genau an, schienen ihre Augen zu sagen, das habt ihr angerichtet. Nach einer Weile löste sich Rika von Großmutter Katrin und wischte sich mit einer widerspenstigen Geste die Tränen aus den Augen. Das Tuch, welches ihre verbrannte Gesichtshälfte verbarg, war verrutscht, doch das beachtete sie diesmal offensichtlich nicht. Entschuldigung, murmelte Rika. Nicht doch, Kindchen, entgegnete Tuliyasas Oma sanft, bei ihrem Alter durfte sie das sicher sagen, und rückte mit sanften, alten Händen das Tuch wieder zurecht. Ein zufälliger Zuschauer hätte diese Geste vielleicht verletzend gefunden, da es sicher so aussah, als wolle sie sich einen unangenehmen Anblick ersparen, doch dem war nicht so. Dieses Tuch war ein Schutz für Rika. Eine Art Mauer, hinter der sie sich schön fühlen konnte. Denn ohne diesen Makel wäre Rika eine bildhübsche Frau gewesen. Jetzt, wo sie nicht mehr halb verhungert und von der überwundenen Krankheit geschwächt war, waren ihre Gesichtszüge deutlich weicher und auch einige Rundungen deutlich weiblich geworden. Bitte nimm dir noch etwas Zeit mit der Entscheidung, bat Großmutter Katrin sanft. Es sind noch ein paar Tage und wir müssen doch nichts übers Knie brechen. Und wie du dich auch entscheidest, ich bin mir sicher, wir alle werden deine Entscheidung unterstützen und dir helfen. Erin und ich, wir sind schon etwas älter und haben keine großartigen Verpflichtungen mehr. Wir werden dir helfen, Tasuin auszubilden, wenn du ihn wirklich von Hogwarts nehmen willst. Einverstanden? Rika nickte und da die Frage auch an alle anderen gestellt war, stimmte Tuliyasa genauso wortlos zu. Ich habe hier etwas, was du vielleicht lesen solltest, sagte Professor Dumbledore freundlich und reichte Rika ein altaussehendes Buch über den Tisch. Eigentlich wollte ich es nach den Sommerferien Tasuin geben, denn im Grunde gehört es ihm, aber ich schätze, dir wird es im Moment mehr helfen. Natürlich musst zuvor einiges Neues lernen, ehe du es lesen und verstehen kannst. Von was handelt es? Es ist das Tagebuch eines kleinen Mädchens, welches genau wie Tasuin war. Es endet leider tragisch. Tasuin hat mir von einem Geistermädchen geschrieben, murmelte Rika und nahm das Buch vorsichtig entgegen. Marie Arnhold. Sie hat sich in Hogwarts erhängt. Tuliyasa fing den fragenden Blick von ihren Großeltern auf. Genau jenes, erklärte der Professor. Ich habe es gelesen und auf schädliche Magie untersucht, aber es ist harmlos. Wenn Sie es gelesen haben, warum glauben Sie, hat sich dieses Mädchen selbst getötet? Fragte Rika traurig. Die Frage würde ich gern erst beantworten, wenn du es selbst gelesen hast, erwiderte Professor Dumbledore vorsichtig. Bilde dir erst eine eigene Meinung, dann reden wir darüber, wenn du möchtest. Ich werde gleich damit anfangen, erwiderte Rika. Und wir schaffen die nötige Ruhe dafür, erklärte Großmutter Caitlin entschieden. Albus, Filius, wenn ihr möchtet, könnt ihr mit zu uns nach Hause apparieren. Es ist für uns alle leider nicht genug Platz hier in der Wohnung. Ich bin sicher, Finella und Patrick haben alles gut im Griff und von mir aus auch freie Hand. Danke, erwiderte Winonas Mutter und schien sofort zu wissen, was Großmutters letzter Halbsatz zu bedeuten hatte. Mädchen, ab ins Bett und macht euch schon mal auf frühes Aufstehen gefasst. Ihr dürft Schnee schippen und der Keller muss dringend mal aus- und aufgeräumt werden. Aber es liegt doch gar kein Schnee. murmelte Winona trotzig. Das werden wir ja morgen früh sehen, drohte Finella.
Winona sah aus, als wolle sie auch das noch kommentieren, aber Toliasa gab ihr einen kleinen Stoß in die Seite und schüttelte leicht den Kopf. Im Mädchenzimmer legten sie sich sofort hin. Doch der Schlaf wollte sich nicht so schnell einstellen.
Toliasa lag wach und starrte an die Decke. Auch zu Luna und Winona schien der Schlaf nicht sonderlich schnell zu kommen, denn alle paar Minuten drehten sie sich von der einen zur anderen Seite.
Schlaft ihr schon? Fragte Winona nach einer Weile leise.
Nein, entgegneten Toliasa und Luna fast gleichzeitig. Sie kann doch Tasuin nicht von Hogwarts nehmen, fuhr Winona fort.
Ich weiß nicht, gestand Toliasa. Solange die Dementoren da sind, wäre es vielleicht wirklich besser.
Quatsch, er kommt damit klar. Besser als wir. Wenn sie ihn hier einsperrt, flippt er erst recht aus.
Er wäre wohl kaum hier eingesperrt, widersprach Toliasa.
Unsere Lügen würden ihn einsperren, murmelte Luna verschlafen.
Sag ich doch, verdammt glaub ich zumindest, fluchte Winona.
Außerdem würde er es herausbekommen früher oder später.
Da hast du recht, meinte Toliasa vorsichtig.
Sie wollte nicht, dass Winona sich weiter hineinsteigerte.
Das Mädchen wirkte furchtbar aufgebracht. Warum unternimmt dann Dumbledore nichts dagegen?
Soll er doch einfach alle, die Tasuin in der Schule schräg anmachen, nach einer Warnung rausschmeißen.
Die haben es dann eh nicht anders verdient.
Dann wäre er die längste Zeit Direktor gewesen, merkte Toliasa nun doch vorsichtig an.
Hier geht es um Politik.
Tasuin ist nur ein kleines Licht für die und wäre ein willkommener Anlass, um Dumbledore rauszukanten.
Rika schützt nicht nur Tasuin, wenn sie ihn von Hogwarts fernhält.
Man kann nicht vor jedem Problem kuschen, beharrte Winona.
Das machen sie ständig.
Kompromiss hier, Nachgeben da.
Und bitte erzählt niemandem davon.
Ich könnte sowas von kotzen.
Reg dich wieder ab, Winona, bat Toliasa.
Wir können nichts ändern.
Ach, entgegnete das Mädchen und Toliasa hörte, wie es sich im Bett herumwarf und die Decke über den Kopf zog.
Obwohl es kein echtes Wort war, lag alle Frustration der Welt darin.
Toliasa selbst empfand nicht so.
Sie verstand die Zwänge des normalen Lebens besser als Winona, schließlich war sie in einer komplizierten Familie aufgewachsen und politische Diskussionen vor allem über die Unfähigkeit von Fudge und des Ministeriums gehörten damals zum normalen Tischgespräch. Außerdem war sie inzwischen Slytherin gestellt und hatte durchaus gelernt, sich ein wenig um die Tretminen herumzubewegen, die das tägliche Gemeinschaftsleben bot.
In ihren Augen ging Dumbledore ein großes Risiko ein, wenn er Tasuin in Hogwarts duldete, und wie er da den Deckel drauf halten wollte, konnte Toliasa auch nicht sehen.
Ob er vielleicht irgendwas magisch drehte.
Über diese Möglichkeit grübelnd, schlief sie dann endlich doch ein.
In ihren Träumen hörte sie Schreie und roch verbranntes Fleisch.
So war sie am Morgen froh, als sie in aller Frühe zum Schneeräumen geweckt wurde.
Sie hatte keine Ahnung, wo der herkam.
Der Wintereinbruch kam für London absolut überraschend.
Viele Muggel beschwerten sich im Vorbeigehen über die schlechte Wettervorhersage.
Und dann so lokal.
Den folgenden Tag verbrachten Toliasa und die beiden anderen Mädchen fast durchgängig mit fiesen, schmutzigen und anstrengenden Arbeiten im Haus.
Winonas Mutter war wirklich sauer und gönnte ihnen keine Trödeleien.
Eigentlich hätte Luna nicht helfen müssen, aber das stille Mädchen machte einfach mit und niemand versuchte es ihr auszureden.
Nach dem Abendessen war dann jedoch plötzlich alles vorbei.
Es gab Erdbeeren mit Schlagsahne als Nachtisch und die Gesichter von Winonas Eltern waren wieder freundlich, so als wäre nichts geschehen.
Trotzdem war Toliasa angespannt.
Ständig schaute sie zu Rika, die ziemlich abwesend wirkte.
Niemand hatte den Mädchen gesagt, was denn nun in dem Buch genau stand und ob das Treffen mit Dumbledore schon stattgefunden hatte.
Der Professor war beim morgendlichen Schneeschippen an ihnen vorbeigegangen und hatte sie mit einem wissenden Lächeln begrüßt, aber ansonsten wussten sie nichts.
Es war eine unangenehme Stimmung.
Niemand schien Lust zum Reden zu haben und so hingen alle in der Wohnstube herum und warteten.
Jedem war klar auf wen.
Als es dann an der Tür klingelte, zuckten trotzdem alle zusammen und man schaute sich an, wer nun die Tür öffnen ging.
Am Ende war Winona am ungeduldigsten.
Tasuin war mit Tiki allein an der Tür. Sein vor Freude strahlendes Gesicht war ein geradezu schmerzhafter Kontrast zu den ernsten Menschen ringsherum. Etwas, das Tarsuin zunächst überhaupt nicht bemerkte. Im Überschwang hing er einen Rennbesen an den Besenhalter an der Wand und umarmte dann eine völlig überraschte Winona. "Danke", sagte er dabei, ließ das Mädchen los und ging auf Finella zu, die ihm am nächsten stand. Auch die Frau umarmte er und genau wie ihre Tochter, wusste diese offensichtlich nicht, wie sie reagieren sollte. "Komm her, Tarsuin", rief Rika ihn zu sich und streckte die Hände aus. Sie zog ihn an sich und Toyasa musste einfach wegsehen. "Was ist los, Rika?", fragte der Junge. Teki sprang auf den Tisch und schaute sich misstrauisch um. "Rika", drängte Tarsuin und seine Stirn runzelte sich. Es war, als würde er sich umschauen, nur irgendwie anders. Die Freude schwand von seinem Gesicht, auch wenn es nicht den harten Ausdruck annahm, den man sonst so oft bei ihm sah. "Ich kann dich fühlen." Er deutete auf seinen Bauch. "Und meine Stimme war nicht der Grund?", fragte Rika mit wehmütigem Lächeln. "Ich bin deine Richtige noch nicht so gewöhnt", versuchte Tarsuin zu scherzen. "Na, dann wirst du jetzt ein paar unbekannte Nuancen kennenlernen", versprach Rika. "Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird mir nicht gefallen", murmelte Tarsuin. "Da bin ich mir leider sicher", erklärte Rika. Toyasa nutzte den Moment, um so schnell als möglich in der Küche als Tellerwäscherin anzuheuern. Das war zwar eine gute Idee, aber die der Dark Clouds und Lovegoods war besser, die gingen spazieren. Als sie eine halbe Stunde später wieder die Wohnstube betrat, war Rika allein. Aber wenigstens schien sie nicht geweint zu haben und laut waren sie zwischenzeitlich auch nicht geworden. "Tarsuin ist in seinem Zimmer", beantwortete Rika die unausgesprochene Frage und deutete auf den Platz neben sich. Toyasa kam der Aufforderung nach. "Er hat es ruhiger aufgenommen, als ich erwartet hätte", fuhr Rika fort und schien mit ihren Gedanken weit entfernt. "Er ist viel erwachsener, als ich ihn in Erinnerung hatte. Als hätte ich die letzten anderthalb Jahre seines Lebens verpasst." "Den neuen Tarsuin kennst du sicher besser als ich." Toyasa wagte nicht aufzusehen. "Was denkst du? Glaubst du, er sollte weiter nach Hogwarts gehen? Wo er Freunde hat und die beste Ausbildung?" erkundigte sich Rika. "Wo aber auch die Dementoren auf ihn warten", murmelte Toyasa und fragte sich, warum gerade sie die Gegenseite vertreten musste. "Denkst du wie Professor Dumbledore, dass die Dementoren und dieser Geist etwas von ihm wollen?" "Ja." "Glaubst du, ich könnte ihn hier beschützen?" "Keine Chance." "Sorry. Schau mich an, Toyasa." Toyasa hob den Blick zu den Augen der jungen Frau. "Was hast du?" fragte Rika eindringlich. "Ich träume von Tarsuin", gestand Toyasa nach einigem Zögern leise ein. "Na, das freut mich zu hören", lächelte Rika kurz. "Nicht so", schüttelte Toyasa den Kopf. Es sind Albträume. Und er ist nicht nett zu mir." "Du hast Angst vor ihm?" "Ich hab Angst vor meinen Träumen. Sie sind wie eine böse Stimme in meinem Kopf, die mir einreden will, Tarsuin wäre mein Untergang. Denkst du, ich sollte ihn hier behalten?" Toyasa dachte keine Sekunde lang darüber nach. "Nein", entgegnete sie. "Egal, wie du dich nun entscheidest, es kann genau das Falsche sein." Nachdenklich schaute Rika sie an. Ihre Augen schienen über jede Einzelheit ihres Gesichtes zu sehen. Toyasa traute sich nicht wegzusehen. "Weißt du, dass ich Tarsuin verboten habe, einen harten Kampfsport zu erlernen?" brach Rika dann endlich die Stille und entließ Toyasa aus ihrem Blick. "Obwohl er es sich so sehr gewünscht hat. Stattdessen habe ich ihm Tai Chi Kuan, er nannte es damals Mädchen Wusu, aufgezwungen." Toyasa schüttelte den Kopf. Sie wagte nicht etwas zu sagen, denn ein wenig war sie von der Unsicherheit in der Stimme Rikas mitgenommen. Bisher war die junge Frau immer so selbstsicher gewesen. Das hatte Toyasa immer bewundert. Nicht diesen Wesenszug an sich, ihre Großeltern waren nicht viel anders, sondern weil Rika noch so jung war. "Marianne ist in den Tod gegangen, weil sie einsam war", fuhr Rika fort. "Weil die Angst der anderen vor ihr sie dazu gebracht hat, sich vor sich selbst zu fürchten." Bevor Toyasa darauf antworten konnte, hörte sie, wie sich die schwere Tür von Tarsu ins Kammer öffnete. Für einen Moment fragte sie sich, ob er vielleicht gelauscht hatte, verwarf diesen Gedanken jedoch sofort. Winonas Eltern und Rika hatten sehr viel Aufwand betrieben, um das Zimmer schalldicht zu bekommen. Es war sogar so abgeschirmt, dass man nachts Tasuins Schlaflärm nicht hören konnte, selbst wenn man das Ohr an die Tür legte.
»Na, redet ihr über mich?« fragte er erstaunlich gefasst.
Tiki saß auf seiner Schulter und wirkte recht angespannt. Seit langem wieder einmal hatte sich ihr Schwanz sehr fest um Tasuins Hals gewickelt.
»Natürlich, wir sind Mädchen und müssen tratschen«, erwiderte Rika ein wenig bemüht klingend.
»Wenn ihr damit aufhört, setz ich mich zu euch«, meinte Tasuin angänzwinkernd. Inzwischen hatte er es zumindest drauf, das eine Auge vor dem anderen zusammenzukneifen. Lustig sah es aber doch aus.
»Komm schon her«, forderte Rika ihn auf und wirkte jetzt etwas munterer.
Sofort kam der Junge herüber, setzte sich, nahm Tiki von der Schulter und lehnte sich dann an seine Schwester. Er wirkte in diesem Moment verletzlich und gerade das hatte Toyasa nicht erwartet.
»Weißt du, dass es viel angenehmer ist, sich bei dir anzulehnen, seit du etwas weicher geworden bist?« lächelte der Junge.
»Früher hab ich mir manchmal die Haut an deinen Knochen aufgeschrammt.«
»Gar nicht wahr«,
hielt Rika gegen und zog ihn in eine Umarmung.
»Und ich habe doch recht«, kicherte Tasuin.
»Solltest du mich nicht mehr nach Hogwarts lassen, dann werde ich es wenigstens weich haben.«
»Du kleiner Frechdachs«, lachte Rika und kitzelte ihn.
»Und nein, ich werde dich nicht hier behalten. Du darfst nach Hogwarts, solange es dir dort gefällt. Und wenn es mal nicht so sein sollte, du weißt, wo du ein Zuhause hast.
Immer wo du bist, egal wo«, sagte Tasuin ernst und dann grinste er.
»Die anderen sind noch weg.«
»Ja«, brachte Toyasa sich in Erinnerung.
»Ich habe Lust, das erst zu machen«, sagte Tasuin.
»So süß und sahnig es nur geht, ohne widerlich zu sein.
Mit Schoko, Honig, Kakao, Puderzucker, Smarties, flambierte Bananen, Erdbeeren, Eis aller Sorten, Nougat, weiße Schokolade, Gelee, Götterspeise, Vanille, Rum, Mousse au Chocolat, Flammeries, Eischaum, Früchtecremes, Zuppa Romana, Zimtbarfights, Plumpudding«, unterbrach Toyasa lachend den Redeschwall.
Sie erreichte ihr Ziel.
Tasuin schauspielerte ein Erbrechen.
»Wie kannst du nur das Schwelgen in Köstlichkeiten auf diese brutale Art unterbrechen?« sagte er vorwurfsvoll.
»Das war geradezu kriminell.«
»Wenn es ihr schmeckt«, warf Rika ein.
»Soll sie das Zeug selber zubereiten«, vollendete Tasuin lachend.
»Was sie aber zum Glück nicht kann.
Und wer soll das Ganze dann essen?«
»Wie natürlich.
Davon wird uns dann aber schlecht.«
»Ist das nicht Zweck der Übung?« entgegnete Tasuin.
Er stand auf und ging zur Küche. An der Tür blieb er stehen und es sah so aus, als würde er zur Tür sprechen.
»Wollt ihr mir helfen, oder euch nur bedienen lassen?« fragte er.
»Können wir Amateure dir denn überhaupt eine Hilfe sein?« fragte Toyasa sarkastisch.
»Die Köche bestimmen, was es gibt.
Die anderen müssen essen, was den Tisch erreicht, also die Reste.«
»Na, wenn das so ist«, erhob sich Toyasa und auch Rika kam mit.
Was dann kam, war eine seltsame Erfahrung.
Jeder wusste, dass Tasuin kochen konnte und dass er ein Talent in Zaubertränke war, doch das alles war nichts gegen die folgenden 2 Stunden in der Küche.
Zuerst sammelten sie auf dem Küchentisch sämtliche Zutaten, deren sie habhaft werden konnten. Dazu wurden auch hemmungslos einige Weihnachtsteller geplündert und dann begannen sie einfach aus der Laune heraus zu improvisieren.
Es war ganz anders als Zaubertränke, viel interessanter, und obwohl Toyasa es nicht mit der Raffinesse Tasuins aufnehmen konnte, so konnte sie es zumindest viel hübscher fürs Auge anrichten.
Am Ende standen Unmengen an gefüllten kleinen Schüsseln und Minikuchen bereit, um gefuttert zu werden.
Keine einzige Speise glich der anderen, als sich wenig später sämtliche Darklouds, Lovegoods und Toyasas Großeltern einfanden.
Toyasa hatte bei der Zubereitung schon viel zu viel genascht, um noch irgendetwas essen zu können, aber sie genoss die Schmeicheleien für die Köche sehr und ab und an passte doch noch ein kleiner Löffel mit Süßem in ihren Bauch.
Die Weihnachtsferien und auch der Winter vergingen wie im Fluge und keine von Toyasas dunklen Befürchtungen war wahr geworden.
Das konnte zum Teil daran liegen, dass Professor Dumbledore anscheinend ein wenig mit Magie getrickst hatte. Anders konnte sie sich nicht erklären, warum niemand über die Anhörung sprach oder sprechen wollte. Dazu passt der Onkel Filius' Ermahnung, nur untereinander über dieses Thema zu sprechen. Trotzdem konnte Toiriasa oftmals erkennen, wie andere Schüler Abstand hielten oder den Raum mit furchtsamem Blick verließen. Ian zum Beispiel war so jemand, während Cassandra und Alec keinen Schimmer zu haben schienen. Bei den Slytherins war der Anteil der Wissenden deutlich größer, aber hier hatte die Sache eine vollkommen unerwartete Wendung genommen. Zum einen schien sich niemand mehr an Tarsuin heranzuwagen und zum anderen schien ein Junge, der jemanden getötet hatte, eine perverse Faszination auszuüben. Als Toiriasa das zum ersten Mal bemerkt hatte, hatte sie das sehr verwirrt und doch entbehrte es nicht einer gewissen Logik. Es hatte sich herausgestellt, dass Tarsuins Eltern Zauberer gewesen waren. Für viele in Slytherin machte das plötzlich einen riesigen Unterschied und Irina Mclaren erwähnte einmal relativ unerwartet, dass McNamara ein sehr schottischer Name wäre. Noch vor Weihnachten hätte sie wohl eher nicht darauf hingewiesen. Doch Toiriasa verkniff sich irgendeinen Kommentar in diese Richtung. Ihr war nur wichtig, dass alles schön ruhig blieb und die befürchteten Anfeindungen ausblieben. Sogar der Tagesprophet hatte nur ein kurzes Statement zum Ausgang der Anhörung verfasst. Nach einer recht emotional geführten Anhörung, stimmten mehr Mitglieder des Zaubergamots gegen eine Auslieferung als dafür. Sie hatte keine Ahnung, warum man jetzt plötzlich den Deckel auf die Sache legte, wo zuvor doch alle so viel Krach gemacht hatten. Tarsuin vermutete, dies hätte mit dem Ministerium zu tun, doch eine Begründung für diese Annahme konnte er nicht liefern. Im Grunde kümmerte sich der Junge auch nicht sonderlich darum. Stattdessen schien er einfach nur noch Spaß haben zu wollen. Dem Unterricht folgte er nur insoweit, wie es brauchte, um keinen Ärger zu bekommen, und Hausaufgaben wurden in möglichst kurzer Zeit erledigt. Der Rest des Tages hingegen wurde aufgeteilt zwischen Unsinn machen, Merton brauchte schon lange keine Stinkbomben mehr zu kaufen, da er sie mit Tarsuins Hilfe herstellte, und fliegen. Toiriasa schaute von ihren Hausaufgaben auf, die sie und Winona mit klammen Fingern unter freiem Himmel erledigten. Hoch über ihnen flog Tarsuin mit Mörtenrunden im Quidditch-Stadion. Er kommt langsam klar, oder? Fragte Winona müde. An Halloween war er besser, meinte Toiriasa kopfschüttelnd. Ich hoffe, er übertreibt nicht wieder. Er ist nicht so dumm, erwiderte Toiriasa und deutete auf die beiden Jungen, die eben auf einer der oberen Tribünen landeten. Wie lange diesmal? Fragte Winona neugierig und gähnte herzhaft. 6,5 Minuten, antwortete Toiriasa nach einem kurzen Blick auf die Uhr. Wenn man bedenkt, dass er beim ersten Mal noch nicht mal abgehoben hatte, als ihm schlecht wurde und er sich nicht mehr aufrecht halten konnte, ist das ein riesiger Fortschritt. Aber für die eigentlich hypothetische Sommerreise, die er sich in den Kopf gesetzt hat, reicht das nie und nimmer. Ich überred ihn zu einer Höhlentour, da hängt er uns sicher ab, brummte Winona und schloss für einen Moment die Augen. Schlecht geschlafen? Fragte Toiriasa. Ich meine, bei Binns zu schlafen ist ja normal, aber beim Kgonagall. Im Gegenteil, ich hab sehr gut gepennt, verdrehte Winona die Augen. Aber viel zu wenig. Hausaufgaben oder? Tarsuin natürlich. Ich hab ihn gestern erwischt, wie er sich davon schleichen wollte, um zu fliegen. Er wollte raus? Nö, drin. Er hatte den Geistesblitz, dass die unendliche Weite des Himmels seine Wahrnehmung einfach überfordert. Naja, wir haben es getestet. In der großen Halle von Mitternacht bis 5. Ein wenig mitleidig schaute Toiriasa auf das Ravenclaw-Mädchen. Und? Fragte sie trotzdem. Hatte er recht? Üb. Anscheinend stimmt es wirklich. Er war da deutlich besser. Als Filch misstrauisch vorbeikam, wir haben ein wenig Krach gemacht, haben wir uns 15 Minuten lang an der Decke versteckt, ohne dass Tarsuin Probleme hatte. Gegen den Himmel konnte Filch uns nicht sehen, da wir die dunklen Umhänge von Halloween drüber hatten. Aber er konnte gut fliegen? Ja. Es hat sicher eine halbe Stunde gedauert, ehe ihm schlecht geworden ist. Und so geschwankt hat er auch nicht. Winona deutete nach oben, wo Tarsuin recht unsicher auf seinem Besen saß. Ja, sein Gleichgewichtssinn geht oft diesem Ding zum Teufel. Ich verstehe ihn nicht, wie er auch nur halbwegs mit diesem Besen zurechtkommt. Der Mensch ist halt einfach nicht dafür geschaffen, in alle möglichen Richtungen zu sehen, auch wenn es bloß weiße Flächen sind. Ich hatte das Gefühl, mir platzt gleich der Schädel. Bei mir ging's eigentlich, aber ich hab nach Axon-Aiguin ein paar Metern völlig die Orientierung verloren. Ich erinnere mich deutlich, kicherte Winona. Ein Glück, dass da noch Axon-Aiguin die Menge Schnee lag.
Ja, ihr hattet euren Spaß, grinste auch Toriasa.
Erneut musste Winona gähnen. Genau wie Tasuin gestern, brummte das Mädchen. Ich wette, er will heute Nacht wieder runter.
Soll ich? Ahnte Toriasa die Frage.
Wenn du so nett wärst, sagte Winona dankbar. Mörden können wir nicht drum bitten, der stiftet Tasuren zu noch mehr Stoß an und noch ne Nacht steh ich nicht durch.
Ich mach's.
Irgendwann erwischen sie uns aber, sagte Winona ernst. Ich glaub nämlich, dass Tasuin das schon länger macht und uns nur nix gesagt hat. Ist einfach eine Sache der Wahrscheinlichkeit.
Und wenn schon, meinte Toriasa abfällig.
Zumindest die Slytherenpunkte taten ihr nicht sonderlich weh. Sie hatte zwar schon einiges an Punkten verloren, aber auch viele gewonnen. Diese Tatsache stopfte den meisten ihrer Mitschüler die Klappe, wenn mal was schief ging.
Mal was anderes, wechselte Winona das Thema.
Hast du ihm von dem Brief erzählt?
Nein, noch nicht, flüsterte Toriasa und schaute misstrauisch nach oben.
Sie kannte Tasuins Ohren inzwischen recht gut, im Moment war er weit genug weg und abgelenkt. Auch Tiki war nicht in Hörweite.
Waren wir nicht übereingekommen, uns alles zu erzählen? Fragte Winona.
Ja, gab Toriasa widerwillig zu.
Aber du kennst ihn doch, er hätte es drauf, in Gringotts einzubrechen.
Sicher nicht.
Er hat uns doch erzählt, wie es dort ist und wie gut die Sicherungen da sind.
Und hast du seine Begeisterung dabei gespürt?
Ich glaube, selten hat ihm etwas so viel Spaß gemacht, wieder die Fallen zu überwinden.
Er ist trotzdem nicht dumm und wir sind es auch nicht.
Mag ja sein, gab Toriasa zögerlich nach.
Ich erzähle es ihm heute Nacht, wenn er wirklich fliegen geht.
Das ist gut, schloss Winona, rieb ihre die Augen und wollte sich dann wieder ihrer Hausaufgabe widmen.
Geh schlafen, sagte Toriasa.
Ich mach deine Hausaufgabe und du schreibst sie dir morgen früh in deine Handschrift um.
Erneut gähnte Winona herzhaft.
Wenn ich nicht so müde wäre, würde ich ablehnen, aber heute riskiere ich es mal.
Hoffentlich kommt Kukunagel nicht dahinter.
Wird sie schon nicht, ich schreib in einfachen Worten und kurzen Sätzen, neckte Toriasa und nahm die angefangene Arbeit aus den Händen des anderen Mädchens.
Ab ins Bett.
Ja, Mama. Versuchte Winona es ihr heimzuzahlen, aber sie sah dankbar aus, schnappte sich ihr Zeug und schlurfte leicht taumelnd zum Schloss.
Ob sie mehr als eine oder zwei Stunden geschlafen hatte.
Toriasa machte sich wieder an die Hausaufgabe und verließ sich darauf, dass Mörden doch ein wenig mehr Verantwortungsbewusstsein besaß, als sie ihm in dem Gespräch vorher zugestanden hatten, und auf Tasuin aufpasste.
Für dieses Mal schien das Vertrauen sogar gerechtfertigt.
Eine Stunde später landeten die beiden Jungs wieder einmal und zwar diesmal neben Toriasa.
Na? Fragte Toriasa.
Die Nase voll?
Ich noch lange nicht, meinte Mörten fröhlich.
Aber unser großer Flieger hier macht einen recht mitgenommenen Eindruck.
Und damit hatte er ziemlich recht.
Tasuin setzte sich neben Toriasa, wandte sich zur Seite und hustete würgend.
Er sah bleich aus, aber er übergab sich nicht.
Es ist nicht so schlimm, solange ich nicht lache, keuchte er, nachdem der Wirkhusten überstanden war.
Du hast 7:20 geschafft, sagte Mörten aufmunternd.
Neuer Rekord.
Die 15 Sekunden mehr als gestern können auch Zufall sein, meinte Tasuin.
Oder ich hab einfach weniger gegessen.
Das mit dem Sommerausflug wird so nix werden.
Steigere dich da nicht rein, versuchte Toriasa ihn wieder einmal einzubremsen.
Es muss ja nicht dieses Jahr sein.
Ich schaff das schon, versicherte er.
Ich frage mich, warum es sowas nicht als Blindenstock oder ähnliches gibt.
Bin ich denn der einzige blinde Zauberer auf der Welt?
Ich hab noch nie einen außer dir gesehen, gestand Toriasa.
Aber ich bin auch nicht viel rumgekommen.
Es liegt wahrscheinlich eher an den Nebenwirkungen, vermutete Merton.
Ich hab mal im Fernsehen eine Doku über Menschen gesehen, die einfach zu viel wahrnehmen.
Da ging es zwar ums Hören, aber es war irgendwie so, dass die einfach nicht weghören konnten. Mir ging es genauso mit dem Sehen, als ich deinen Besen getestet habe. Ich konnte einfach nicht wegschauen und wusste auch nicht, wohin ich meine Aufmerksamkeit zuerst wenden sollte. Am Ende wollte ich in alle Richtungen gleichzeitig schauen und der wirbelte es durcheinander. Ja, du bist umgefallen, bevor du auf den Besen steigen konntest, stichelte Toriyasa lachend. Was deutlich sicherer war, als aus 3 Metern herunterzufallen, ging Merton darauf ein. Ich bin nur schmutzig geworden, aber du musstest zu Madame Pomfrei, weil dein Handgelenk verstaucht war. Merton, meinst du damit, ich bekomme das nie vollständig in den Griff? Fragte Tasuin. Du solltest das nicht ausschließen, antwortete Merton erstaunlich vernünftig. Auch wenn die Welt damit nicht schön aussieht, es ist immerhin mehr, als du dir realistischerweise erträumen konntest. Du meinst, ich soll zufrieden sein mit dem, was ich habe? Nee, lachte Merton. Du sollst nehmen, was du kriegen kannst. Ich weiß nur nicht, ob du dich nicht zu sehr darin verbeißt. Toriyasa war immer mehr erstaunt. Merton sprach genau das aus, was sie dachte. Wie meinst du das? Fragte Tasuin ein wenig verwundert. Ganz einfach. Aufwand und Nutzen, meinte Merton. Beharrlichkeit ist zwar beeindruckend, aber du quälst dich und investierst extrem viel Zeit für eine Sache, die ein Hobby ist und immer bleiben wird. Außerdem machst du immer nur in der ersten Stunde Fortschritte. Hör doch einfach auf, wenn deine Konzentration nachlässt, und nutze die frei werdende Zeit für andere Dinge. Wie Stinkbomben basteln? Fragte Tasuin und obwohl Toriyasa eigentlich erwartet hatte, dass er ein klein wenig unfreundlich auf den Vortrag reagieren würde, wirkte er eher amüsiert. Also, ich bin mit der mir zuteil gewordenen Aufmerksamkeit hochzufrieden, meinte Merton. Aber du stiehlst dir die Zeit für den Rest des Lebens. Doch nur bis ich dieses Ding hier unter Kontrolle hab, verteidigte sich Tasuin und deutete auf den Besen neben sich. Und wenn das nie passiert? Das schien Tasuin dann doch etwas zu denken zu geben. Zumindest wirkte er jetzt ein wenig betreten und nachdenklich. Seine Stirn zog sich immer weiter zusammen. Wie konnte ich das nur vergessen? Murmelte er kaum hörbar. Was? Fragte Toriyasa besorgt, doch er antwortete ihr nicht. Seine Augen zuckten hin und her, als versuche er irgendetwas zu fassen. Besuchen wir Hagrid, Toriyasa? Sagte er dann endlich. Was ist mit Seidenschnabel? Das war eine Idee, die Toriyasa nicht gerade gut fand. Sie wollte zwar, dass Tasuin auch wieder ein wenig am ernsthaften Leben teilnahm, aber sie wusste, was Seidenschnabel mit der Anhörung drohte. Warum nicht, entschloss sie sich dann. Hagrid wird sich freuen, dich mal wiederzusehen. Ich komm nicht mit, sagte Merton. Auch auf mich und ich glaub nicht, dass ich das offen zugebe, wartet noch ein wenig ernsthafte Arbeit. Du bist entschuldigt, konnte Tasuin wieder lächeln. Und ich erzähle es niemandem weiter. Das beruhigt mich ungemein, verabschiedete sich Merton. Nach dem knappen Desaster gegen Slytherin müssen wir wohl oder übel doch den Gewinn des Hauspokals ins Auge fassen. Dann ging der Junge. Toriyasa stand auf, schulterte ihre Tasche und nahm Tasuin bei der Hand. Wirft man dir noch immer vor, dass diese Chang nicht spielen konnte? Fragte sie so nebenbei wie möglich. Nicht direkt, entgegnete er. Aber ich hab genug Kommentare gehört, dass wir mit einem besseren Sucher gewonnen hätten. Stimmt leider auch. Ravenclaw war das bessere Team, aber Malfoys Fang hat's gerad noch rausgerissen. Leider. Was ist passiert? Euer Sucher wollte unbedingt den Fang machen, statt Malfoy so lange zu blocken, bis ihr 150 Punkte mehr hattet. Warum warst du eigentlich nicht dabei? Ich wollte den Dementoren nicht nochmal über den Weg laufen. Dumbledore hat diesmal sicher auf die besonders aufgepasst. Mag sein, aber im Grunde gehe ich normalerweise eh nur wegen euch hin und wegen der allgemeinen Begeisterung. Nicht mal wegen deiner Hausmannschaft? Weißt du, wie viel Spaß es macht, von jedem Tor überrascht zu werden? Lächelte er ironisch. Ich dachte, mit den Ohrenschützern kannst du die Position der Spieler hören. Das schon, aber ich weiß meist nie, wo sich der Quaffel befindet. Die Klatscher, ja. aber der Quaffel ist einfach zu leise bei dem ganzen Lärm und gerade der würde mich am meisten interessieren.
Du wirst gern Einleger? Schlussfolgerte Toiriasa.
Ich denke schon. Euch an Halloween spielen zu sehen, war einfach, ich hab mir gewünscht, mitspielen zu können und nicht nur das Tor zu hüten.
Gerade das ist doch das Beste, widersprach Toiriasa.
Da fehlt mir die Bewegung.
Die Anspannung, erklärte er.
Ich meine ja nicht, dass ein Hüter die nicht hat. Man fiebert ja mit und wenn der Gegner auf dich zukommt, dann rast das Herz. Aber wenn die Situation vorbei ist, ist wieder Ruhe. Als Jäger ist man aber ständig dabei, kann sich keine Sekunde ausruhen oder nachlassen und ständig verändert sich alles.
Weißt du, Joe hat mir ein wenig mehr vom Spiel erzählt und ich glaube, ich würde viel von dem blinden Verständnis mitbringen, welches Jäger brauchen.
Während Toiriasa ihn misstrauisch beäugte, kicherte Tasuin über seinen eigenen Witz.
Solche Sachen sagte er in letzter Zeit öfter.
Genau genommen, seit er mal gegen einen Hufflepuff gelaufen war und dieser ihn überrascht mit einem, he, bist du blind? Angeraunzt hatte.
Das, ja, ist er.
Und was ist deine Ausrede?
Von Winona hatte Tasuin so amüsiert, dass er seitdem jede Gelegenheit nutzte, um damit Wortspiele zu spielen.
Toiriasa konnte irgendwie nie darüber lachen.
Bei Hagrid im Haus weint ein Mädchen, sagte Tasuin, als sie sich der Hütte näherten.
Umkehren? Fragte Toiriasa.
Warum sollten wir?
Fragte er und sie gingen die letzten Meter.
Sie brauchten nicht zu klopfen, denn die Tür öffnete sich vor ihnen von allein und Hagrid empfing sie.
Der Wildhüter war sicherlich nicht gerade froher Stimmung und trotzdem konnte man ihm die Freude über ihren Besuch deutlich ansehen.
Schön, dass ihr mich mal wieder besucht, begrüßte Hagrid sie.
Gehen wir ein wenig spazieren.
Er hatte schon seinen Mantel in der Hand, doch Tasuin zwängte sich einfach an ihm vorbei ins Innere der Hütte und zog Toiriasa mit.
Tut mir leid, dass ich so lange nicht da war, Hagrid, sagte er dabei freundlich.
Spazieren? Fragte Hagrid ein wenig verzweifelt.
Toiriasa machte ein mitleidiges Gesicht in Richtung Hagrid.
Können wir bitte hier bleiben?
Sagte Tasuin freundlich.
Mir ist ein wenig kalt.
Dann Tee? Gab Hagrid seinen verzweifelten Versuch auf.
Das wäre sehr nett, erklärte Tasuin so unschuldig wie ein Engel.
Hallo, Hagrid, fand Toiriasa jetzt auch ihre Stimme und formte ein lautloses Sorry.
Ihr selbst war die Situation auch recht unangenehm, denn in Hagrids Hütte war noch ein anderes, absolut verheult aussehendes Mädchen, das vor einem Tisch voller Bücher saß und gerade versuchte, sich die Tränenspuren aus dem Gesicht zu wischen.
Toiriasa hatte selbst oft genug Hagrids Hütte als Zuflucht genutzt, als dass sie darüber die Nase hätte rümpfen können.
Mit der naiven Offenheit eines Sechsjährigen ging Tasuin auf das Mädchen zu und streckte ihm die Hand entgegen.
Hallo. Ich bin Tasuin.
Schön, dich kennenzulernen.
Wie schon zuvor Hagrid, war auch das Mädchen völlig überrumpelt.
Hermine, stammelte und schniefte es.
Dann schüttelte sie kurz die Hand des Jungen.
Oh, machte Tasuin einen bewundernden Gesichtsausdruck.
Ich glaub, ich hab viel über dich gehört.
Das hier ist Toiriasa.
Tasuin zog sie ein wenig unsanft nach vorn.
Einen unangenehmen Augenblick lang hefteten sich die Augen von Hermine an Toiriasas Hausabzeichen.
Was kein Wunder war, wenn man Draco Malfoy reden hörte.
Wir wollten nicht stören, versicherte Toiriasa und meinte damit eigentlich nur sich selbst.
Sie lächelte versuchsweise und streckte dem Gryffindor-Mädchen die Hand entgegen.
Kennst du Ginny?
Wir spielen ab und an miteinander Quidditch, wenn das Feld frei ist.
Nur zögerlich wurde Toiriasas Hand kurz geschüttelt, so als würde die Berührung etliches an Überwindung kosten.
Und du musst Seidenschnabel sein, sagte Tasuin und Toiriasa musste ihn mit Macht davor zurückhalten, das Tier einfach so zu streicheln.
Hagrid war noch viel zu überrascht, um schnell genug zu reagieren.
Du kannst nicht einfach zu ihm gehen, hielt Toiriasa ihn zurück.
Nicht?
Du sagst doch immer, er ist sehr lieb.
Trotzdem musst du die Regeln beachten, brummte Hagrid.
Und ich fürchte, du kannst sie nicht erfüllen.
Halt lieber Abstand.
Warum?
Fragte der Junge.
Weil du ihm ohne zu blinzeln in die Augen schauen musst, erklärte Toiriasa.
Das mit dem Nicht-Blinzeln bekomme ich hin,
lächelte er. Aber der Rest ist wirklich ein ziemliches Problem. Überraschend fuhr der Junge zu Hagrid herum. Die Slytherins behaupten, die vom Ministerium würden Seidenschnabel töten, weil er Malfoy verletzt hat, sagte er. Ich kann aber bezeugen, dass der nur simuliert hat. Ich habe es von ihm selbst gehört.
Wirklich?
Fragte Hermine und sie klang plötzlich hoffnungsvoll. Ja, erklärte Tarsuin fest. Ich war im Krankenflügel, als Madame Pomfrey ihn verarztet hat. Das könnten wir bei der Anhörung verwenden, Hagrid, sagte das Gryffindor-Mädchen begeistert. Ein Zeug. Können wir nicht, unterbrach Hagrid sie traurig. Niemand wird Tarsuin glauben wollen und er darf nicht schon wieder im Ministerium für Ärger sorgen. Was denn für Ärger? Fragte Hermine neugierig und strich sich einige verirrte Strähnen ihrer Haarmähne aus dem Gesicht. Vergiss das bitte, Hermine, wurde Hagrid rot. Ich hab davon nichts gesagt. Das mit Tarsuin geht einfach nicht. Die mögen ihn da nicht und man würde das an Schnäbelchen auslassen. Aber ich hab es doch gehört, beharrte Tarsuin. Die können doch einfach Vritaserum einsetzen und dann wüssten sie, dass ich die Wahrheit sage. Und deshalb werden sie es nicht einsetzen und lieber behaupten du lügst, erklärte Hagrid fest. Nee, nee. Außerdem hilft mir schon Hermine sehr. Schaut mal. Der Wildhüter nahm eines der Bücher, schlug es an einem Lesezeichen auf und hielt es Toriasa hin. Ein Höllenhund, der freigesprochen wurde, weil er jemandem ans Bein gepinkelt hat, ist sicherlich nicht vergleichbar, bemerkte Tarsuin, noch bevor Toriasa zu Ende gelesen hatte. Nur, weil du nicht weißt, wie weh das tun kann, versicherte Hagrid. Isaxon Egüne ziemlich ätzende Flüssigkeit bei Höllenhunden. Außerdem wurde der Hund freigesprochen, weil das Verhalten in seiner Natur lag und nicht als Angriff gemeint war, ergänzte Hermine. Ich bin mir leider sicher, Seidenschnabel hat absichtlich angegriffen, bemerkte Toriasa ungern. Auch wenn ich weiß, dass der Idiot Malfoy es provoziert hat. Der Ausdruck auf Hermines Gesicht war irgendwie bemerkenswert. Am Anfang von Toriasas Satz war sie offensichtlich kurz davor gewesen zu explodieren, doch dann war daraus eine Mischung aus erfreuter Zustimmung und Erstaunen geworden. Aber kann man dir nicht irgendwie anders helfen? Fragte Tarsuin. Nimm es mir nicht übel, Hagrid, aber nach dem, was ich aufgeschnappt habe, scheint die Anhörung eine abgekartete Sache zu sein. Frustriert verdrehte Toriasa die Augen. Warum musste er unbedingt mit dem Holzhammer der Wahrheit um sich schlagen? Vielleicht kann ich sie ja zum Umdenken bewegen, entgegnete Hagrid wenig überzeugt. Dann solltest du dir besser professionelle Hilfe nehmen. Ich kenne da eine sehr gute Anwältin, meinte Tarsuin und jetzt drang ein frustrierter Laut aus Toriasas Kehle. Bei so einer kleinen Sache, lassen Sie sowas nicht zu, erklärte sie geduldig. Gut, dann müssen wir halt zu den guten alten Mitteln der Bestechung, Erpressung und Nötigung greifen, sagte Tarsuin gelassen. Drei Augenpaare richteten sich entsetzt auf den Jungen. In seiner Stimme hatte kein böser Scherz oder dergleichen mitgeklungen. Entschuldigt uns, unterbrach Hagrid die geschockte Stille und hob Tarsuin am Kragen hoch. Ich muss mal ein ernstes Wort mit ihm wechseln. Dann trug er den Jungen nach draußen. Wäre der Moment nicht so ernst gewesen, es hätte lustig ausgesehen. Tarsuin meint das nicht so, log Toriasa Hermine an. Wenn du es sagst, erwiderte das Mädchen und ihre Miene verschloss sich wieder etwas. Ich finde es gut, dass du Hagrid hilfst, lobte Toriasa bemüht. Tut ja sonst niemand, erwiderte Hermine feindselig, wobei ihr Blick aus dem Fenster hinaus Richtung Schloss ging. Ob sie damit Professor Dumbledore meinte. Toriasa verstand auch nicht, warum dieser das nicht einfach regelte. Kann ich dir helfen? Versuchte es Toriasa weiter. Ich hab alle Bücher durch, die in der Bibliothek dazu verfügbar sind, entgegnete Hermine distanziert. Außerdem ist es schon spät. Sie begann ihre Bücher einzusammeln und eine Minute später war sie aus Hagrids Hütte verschwunden. Diese Flucht verletzte Toriasa ein wenig und missmutig schaute sie auf ihr Hausabzeichen. Herzlichen Dank, murmelte sie dabei. Dann ging sie zu Seidenschnabel, schaute ihm in die Augen, verbeugte sich tief und durfte sich ihm schon nach wenigen Augenblicken nähern. Kennst mich also noch, flüsterte sie und strich ihm sanft über das Federkleid. Brauchst keine Angst haben. obwohl du wahrscheinlich gar nicht begreifst, was hier mit dir geschieht und warum du nicht fliegen darfst. Seidenschnabel schienen ihre Worte nicht im geringsten zu berühren. Stattdessen versuchte er, seinen viel zu großen Schnabel in ihre Umhangtaschen zu zwängen. Ich bin nicht Hagrid, versuchte sie ihn zurückzuschieben. Ich hab weder Ratten noch Hamster oder Frettchen in der Tasche. Außerdem hab ich den Eindruck, Hagrid verwöhnt dich eh schon zu sehr. Sie fühlte nach dem Bauchfell des Hippogreifs. Noch mehr und du kannst nicht mehr fliegen, wenn es nötig werden sollte, wies sie ihn zurecht. Dies hatte nur weitere Betteleien zur Folge. Tuliasa versuchte mit Streicheleinheiten Seidenschnabels Drängen nach Fressbarem zu unterdrücken. Es verging eine gute halbe Stunde, ehe Tarsuin und Hagrid zurückkamen. Der Unterschied zwischen den Mienen der beiden hätte nicht gegensätzlicher sein können. Hagrid wirkte frustriert und besorgt, während Tarsuin überlegen und mit sich selbst zufrieden schien. Es war überdeutlich, wer sich als Sieger fühlte. Hermine schon weg? Fragte der Wildhüter enttäuscht. Ja, erwiderte Tuliasa und konnte sich dann doch einen Kommentar nicht verkneifen. Ich schätze, es war ihr unangenehm, mit einer Slytherin allein zu sein. Das musst du verstehen, sie hat im Moment viel um die Ohren und kennt nur Malfoy und seine Freunde, wenn es um Slytherins geht. Ich mach euch jetzt den versprochenen Tee, okay? Die restliche Zeit bei Hagrid verging sehr beschaulich. Der Wildhüter fragte sie nach der Schule aus und äußerte seine Hoffnung, sie im nächsten Jahr in Pflege magischer Geschöpfe anzutreffen, während Tuliasa ihn ermahnte, Seidenschnabel nicht zu überfüttern und ihn nach dem Unterricht in der dritten Klasse ausquetschte. Flubberwürmer war dabei eine sehr unbefriedigende Antwort, auch wenn Hagrid versuchte, ihre Ungefährlichkeit anzupreisen. Am Ende drohte Tuliasa scherzhaft damit, Wahrsagen zu wählen und lieber nach der Schule zu Hagrid zu gehen, wenn er seinen Unterricht nicht etwas aufpeppte. Wenigstens amüsierte die Drohung Hagrid, denn offensichtlich glaubte er, jeden Vergleich mit Wahrsagen gewinnen zu können, selbst mit Flubberwürmern. Tarsuin teilte diese Überzeugung und bedauerte, dass er wahrscheinlich Wahrsagen nicht abwählen durfte. Hagrid versprach daraufhin, mit Professor Dumbledore darüber zu sprechen und merkte gar nicht, dass der Junge ihn damit manipulierte. Tarsuin mochte zwar unglaublich gut mit Tiki umgehen und eine seltsame Verbindung mit den Einhörnern teilen, aber ansonsten interessierte er sich nicht wirklich intensiv für magische Tiere. Ihm kam der Unterricht bei Hagrid sicher als das kleinere Übel vor. Aber vielleicht war Tuliasa auch ein wenig voreingenommen. Die Begeisterung, die ihr Freund für Zaubertränke an den Tag legte, war ihr ja auch völlig unverständlich. Es war schon lange dunkel, als sie Hagrid verließen. Das Abendessen brachten sie in Rekordzeit hinter sich und trafen sich dann mit Luna und Merton in der Bibliothek, um doch noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Viel gemeinsame Zeit blieb da nicht, denn auch Zweitklässler hatten sich recht früh in den Gemeinschaftsräumen einzufinden. Kurz bevor sie sich trennten, zog Tuliasa Tarsuin beiseite. Wann gehst du heute Nacht runter in die große Halle? Fragte sie flüsternd. Er brauchte nur einen Moment, um ihre Frage zu begreifen. Wenn unser Gemeinschaftsraum leer ist, irgendwann nach Mitternacht. Ich werde da sein. Musst du nicht. Doch. Denn Winona bricht sonst zusammen und außerdem muss ich dir noch was erzählen. Dann schicke ich dir am besten Tiki runter, damit du nicht in die Wachen läufst, meinte er vernünftig. Keine Ahnung wieso, aber sie glaubt, ich soll auf dich aufpassen, damit du nicht in Schwierigkeiten kommst. Damit ließ er eine verblüffte und empörte Tuliasa einfach stehen. Als sie nach Mitternacht heimlich mit ihrem Sauberwisch den Slytherin-Kerker verließ, wartete wirklich schon Tiki hinter einer Ecke in der Nähe. Tuliasa folgte ihr zauberhaft leise durch die Gänge. Den Weg, den sie nahmen, konnte man nicht gerade als direkt bezeichnen, aber er endete wenigstens in der großen Halle. Von oben hörte sie einen leisen Pfiff. Sie schaute nach oben, sah aber niemanden. Komm rauf, rief Tarsuins Stimme ihr zu und so schwang sie sich auf ihren Besen und strebte der verzauberten Decke entgegen. Erst kurz bevor sie glaubte, gegen die Wand zu stoßen, tauchte Tarsuin auf, der entspannt auf einem seitlichen Sims saß. Ich glaub, man wird durchsichtig wie die Decke, wenn man hier oben ist, erklärte er, nachdem Tuliasa sich neben ihn gesetzt hatte. Ist ein tolles Versteck, gab sie zu und schaute mit einem leichten Schauder nach unten. Draußen im Stadion konnte man hoffen, dass die Sicherheitszauber einen Sturz bremsten, hier erwarteten einen nur harte Steine und scharfe Tischkanten. Erst fliegen oder doch mein Geheimnis? Fragte Toriyasa.
Geheimnis? Entschied er und grinste. Obwohl ich es schon weiß.
Was weißt du? Fragte Toriyasa verblüfft. Du schleppst ein altes, magisch geschriebenes Dokument in deiner linken Innentasche mit dir herum. Was glaubst du, was ich mir tagtäglich anhören muss? Und warum hast du nichts dazu gesagt?
Ich dachte mir, es geht mich nichts an, solange du es mir nicht sagen willst.
Woher hast du es?
Meine Mutter hat es mir zum Geburtstag geschickt, sagte Toriyasa.
Bist du dir jetzt sicher, dass es deine Mutter ist, die dir schreibt? Fragte er und schloss die Augen. Darauf wollte Toriyasa eigentlich nicht antworten. Sie wollte so sehr, dass ihre Mutter noch lebte, dass ihre Objektivität langsam flöten ging.
Ich glaub es, gab sie zu. Sie weiß so viel Wahres. Sie hat mir geschrieben, wie ich zur Welt kam. Ich hab an Weihnachten meine Großeltern gefragt und die Beschreibungen stimmen vollkommen überein. Sie wusste sogar, dass mein Dad nur blaue Babyanzüge mitgehabt hatte, weil eine Wahrsagerin ihm gesagt hatte, ich würde ein Junge werden.
Aber findest du es nicht irgendwie pervers, dass sie dir ein altes Testament mitschickt? Sie glaubt sich wirklich in Gefahr und ich denke, sie könnte damit recht haben.
Und warum dann kein neues?
Ich meine, hat sie jetzt nicht auch Dinge, die an dich gehen sollten?
Ist doch logisch, offiziell ist sie tot. Niemand würde einem Testament glauben, das nach ihrem Tod geschrieben wurde.
Okay, macht Sinn, gab er zu.
Außerdem ist da noch etwas, was du nicht weißt, entschloss sich Toriyasa zu mehr Offenheit.
Du erinnerst dich doch an den Kristallschlüssel, oder?
Nun, ich weiß jetzt, wozu er da ist, und durch das Testament glaub ich auch zu wissen, wo er passt.
Das Verlies 1138 in Gringotts, murmelte er.
Für Axent Egunen Testament ist es ziemlich mitteilsam.
Das Problem ist, ich komm da nicht ran.
Ich hab zwar den Kristallschlüssel, aber den Schlüssel fürs Verlies hab ich nicht.
Den brauchst du auch nicht, sagte er und öffnete die Augen wieder.
Seine grauen Augen wirkten in dieser Dunkelheit fast silbern.
Du hast alles, was du brauchst.
Ich verstehe nicht, entgegnete Toriyasa verwundert.
Ohne Schlüssel komme ich doch nicht da rein.
Doch, denn deine Mutter ist tot zumindest offiziell und du hast ein Testament und bist die Erbin.
Wenn das Ding echt ist, dann müssen dich die Kobolde reinlassen, auch ohne Schlüssel.
Schließlich können die sicher nicht alles greifen, nur weil mal ein Schlüssel verloren geht.
Du musst nur zweifelsfrei nachweisen, dass du bist und das Testament echt.
Hat mir Bill, Ginnys großer Bruder, in Gringotts erzählt, als ich da war.
Warum hast du mir das nicht gleich gesagt?
Weil das nur eine Nebensache war, die ich als nicht so wichtig empfunden habe, schließlich wusste ich nichts von dem Brief.
Was stand noch drin?
Naja, alles Gute zum Geburtstag, sie hofft mir geht es gut und im Verlies würde mein Geburtstag, Weihnachten, Ostern und vieles mehr warten.
Sie vermacht mir alles, nur für den Fall, dass ihr was passiert.
Sie scheint eine sehr positiv eingestellte Frau zu sein.
Oder nur vorausschauend.
Rika hat mit dir dasselbe gemacht, oder?
Das ist nicht vergleichbar.
Wir waren damals sicher, sie würde sterben.
Und wenn es meine Mutter auch ist?
Seine Augen blinzelten mehrmals hintereinander.
Lass uns fliegen, sagte er unerwartet lächelnd.
Toriyasa war ein wenig erschrocken, als er sich ruckartig auf seinen Besen schwang und dieser, von der plötzlichen Last überfordert, fast bis zu einem Tisch durchsackte.
Mach nicht so einen Mist! Rief sie ihm ohne großes Nachdenken nach, dann folgte sie deutlich vorsichtiger.
In der großen Halle zu fliegen machte ihr nicht sonderlich viel Spaß.
Man konnte kaum beschleunigen, spürte keinen Wind und musste immer irgendwelche Zusammenstöße vermeiden.
Tasuren schien es da völlig anders zu gehen.
Er flog ein Stück manchmal wirklich schnell, bremste vor einer Wand oder über einem Kerzenständer und streckte dann erwartungsvoll die Hand aus.
Wenn seine Finger fanden, was er erwartete, freute er sich königlich und ein wenig zu laut für Toriyasas Geschmack.
So war sie froh, als sie sich keine Stunde später wieder auf dem Sims einfanden. Leider machte es die Sache nicht leiser, denn der Junge holte sofort nach der Landung eine Tüte hervor und übergab sich geräuschvoll. Das Lächeln auf seinen Lippen wirkte dadurch unheimlich grotesk. Kaum war er fertig, holte er seinen Zauberstab hervor, deutete in die Tüte und sagte leise, Skorgifu. Dann schnüffelte er kurz. Wurfübung, Gestank und Genie machen den Meister, sagte er ironisch und zufrieden. Drei großartige Antriebe, stimmte Toriyasa zu. Aber wenn ich dich morgen nicht ordentlich essen sehe, dann lernst du Nummer 4 kennen. Keine Sorge, versicherte er. Wenn ich bei den Hauselfen willkommen wäre, würde ich nachher gleich in die Küche runtergehen. Das mache ich nicht freiwillig. Du solltest eher aufhören. Ja, das sag ich mir auch jedes Mal, wenn es zu spät ist, zwinkerte er mit den Augen. Na, wenigstens hab ich so einen praktischen Zauber gelernt. Und du kannst endlich fliegen, freute sie sich für ihn und berührte ganz kurz seine Hand. Das verdanke ich euch, entgegnete er ernsthaft. Nicht wirklich. Eigentlich eher Professor McGonagall. Sie hat die Informationen besorgt und Rika überzeugt. Professor Eisenhardt? Wirklich? Hey, du hast sie gefragt und wenn es nach Professor McGonagall geht, hat jeder Zauberer und jede Hexe das gottverdammte Recht auf einem Besen zu reiten und Quidditch zu spielen. Da darf so ein kleines Problem, wie das deine, keinen Hinderungsgrund darstellen. Das sollte eigentlich gerade dir klar sein. Ja, sie ist okay, stimmte er zu. Ich musste ihr versprechen, sie zu meinem ersten echten Quidditch-Spiel einzuladen. Falls es je dazu kommt. Das bekommen wir organisiert, versprach Toriyasa. Er nickte dankbar und wirkte plötzlich nicht mehr froh. Seine Lippen bewegten sich, als würde er nach Worten suchen. Ich muss dir etwas sagen, erklärte er und wurde rot. Ich. Unter ihnen wurde laut und mit kräftigem Schwung die Tür geöffnet, so dass sie gegen die Wand schlug. Hab ich euch, ihr Kleinen? Rief Filch begeistert und starrte dann perplex in die leere Halle vor ihm. Toriyasa war genug Schrecksekunden gewöhnt, um einen überraschten Schrei zu unterdrücken. Ich weiß, dass ihr hier seid, murmelte der Hausmeister feindselig und ging auf die Knie, um unter die Tische zu sehen. Wo sind Sie, Mrs. Norris? Im Gegensatz zu Filch, wusste die Katze ganz genau, wo Tasuin und Toriyasa waren. Unverwandt starrte das Tier mit seinen bösen gelben Augen zu ihnen hinauf und fauchte. Was ist? Sagte Filch sanft zu seiner Katze und folgte dem Blick seiner Vertrauten. Toriyasa sah in die angestrengt zusammengekniffenen Augen des Mannes. Kommt herunter, befahl Filch. Ich sehe euch. Tasuin zuckte, doch Toriyasa legte ihm schnell die Hand auf den Arm. Sie wagte in der guten Akustik der Halle nicht einmal zu flüstern. Filch log. Das konnte sie sehen. Sein Blick war zwar auf einen Punkt gerichtet, aber nicht genau dahin, wo seine Katze hinschaute. Also hielten sie still und es schien zu helfen. Toriyasa fragte sich, wo Tiki sich versteckte, bis sie sah, wie sich das kleine Wesen gerade hinter Filch aus der Tür schlich. Sekunden später schepperte es metallisch ungefähr in der Gegend, in der Tiki verschwunden war. Filch ließ sich ablenken und rannte los. Jetzt oder nie, flüsterte Toriyasa. Die große Halle hatte nicht gerade viele Ausgänge und der hinter dem Lehrertisch war sicher verschlossen. Wir können nur durch den Haupteingang raus. Auf ihren Besen schwebten sie schnell herunter und Toriyasa verzauberte ihre Schuhe damit, die keinen Krach machten beim Laufen. Sie kamen nicht weit. Als Toriyasa durch die Tür lief, schoss ein Fuß hervor und brachte sie zu Fall. Sie schlug lang und schmerzhaft auf den Boden. Hab euch! Triumphierte Filch. Fassen Sie mich nicht an! Fauchte Tasuin und als Toriyasa herumfuhr, sah sie, wie der Junge die Hand des Hausmeisters wegschlug. Gut, Sie haben uns erwischt, aber fassen Sie mich nicht an! Sie wusste nicht, ob es seine Stimme war oder sein mieser Ruf, doch der Hausmeister wich tatsächlich ein wenig zurück. Bewundernd stellte sie jedoch auch fest, dass nirgends ein Fenster zersprang oder eine der vielen leeren Rüstungen umfiel. Seit die Anhörung vorbei war, schien Tasuin viel über seine Zauberkraft gelernt zu haben. Ihr kommt mit, befahl Filch. Ohne Widerstand, versprach Tasuin und kam zu Toriyasa. Er half ihr aufzustehen. Alles okay? Fragte er fürsorglich. Ich denke es geht, murmelte sie und schaute mit zusammengebissenen Zähnen ihre aufgeschlagenen Hände und Ellenbogen an. Auch ihr rechtes Knie brannte unangenehm, ließ sich aber bewegen. Sie hob ihren Besen auf, den sie beim Hinfallen verloren hatte.
Mitkommen, fauchte Filch mitleidlos. Sie folgten dem Hausmeister. Jetzt hatte es keinen Sinn wegzulaufen. Man war erwischt, wenn man identifiziert worden war. So lief das Spiel nun mal.
Dachtet, ihr könntet mich reinlegen, was? Murmelte Filch.
Haltet euch wohl für schlau, aber diesmal bekommt ihr euer Fett weg, dafür sorge ich.
Ihr werdet nicht mehr so schnell lachen.
Ach, wenn ich doch nur die alten Strafen, die haben noch Wirkung gezeigt.
Aber vielleicht macht.
Mr. Filch? Erklang die Stimme von Professor Lupin und dann trat der Lehrer aus dem Dunkel eines Seitenganges.
Wen haben Sie denn da aufgegriffen?
Zwei Rumtreiber der übelsten Sorte.
Danke, Mr. Filch, erklärte Lupin ernst.
Ich werde mich um die Kinder und ihre Bestrafung kümmern.
Eigentlich wollte ich sie zu Professor Snape bringen, widersprach Filch und klang nicht sonderlich respektvoll.
Der Professor ist erst vor einer Stunde ins Bett, Mr. Filch, erwiderte Professor Lupin freundlich, als würde er diesen Ton nicht hören.
Wir sollten ihn wegen zweier Rumtreiber nicht wecken, wo wir doch alle nur wenig Schlaf bekommen, nicht wahr?
Aber Professor Snape hat mich gebeten, ihm Bescheid zu geben, sollte ich einen der beiden hier erwischen.
Gab Filch noch immer nicht nach.
Das können Sie auch morgen früh, Mr. Filch, erklärte Lupin freundlich, jedoch sehr entschieden.
Aber auch dies ist nicht unbedingt nötig, da ich ihn als Hauslehrer sowieso informieren werde.
Ich werde natürlich erwähnen, welch gute Arbeit Sie geleistet haben.
Ich hoffe, Sie bestrafen die auch richtig und wie Sie es für Ihre Unverschämtheit verdienen.
Keine Sorge, Mr. Filch. Ich habe nicht vor, unsere beiden Nachteulen hier für ihre Dummheit zu belohnen, versicherte Lupin und schenkte Toyasa einen Blick, der zumindest sie von der Ernsthaftigkeit dieses Versprechens überzeugte.
Ich werde sie gern beaufsichtigen, bot Filch an und seine Augen funkelten Toyasa und Tasuin bösartig an.
Das lässt sich sicher einrichten, sagte Professor Lupin und überraschte damit Filch offensichtlich angenehm.
Toyasa gefiel dieser Idee hingegen gar nicht.
Nachher sollte sie den Professor überzeugen, dass Filch wenigstens nicht auf Tasuin achten durfte.
Dann mache ich mich mal weiter auf meine Runde, brummte Filch.
Heute ist eine gute Nacht und vielleicht lässt sich die rote Gefahr blicken.
Komm, Mrs. Norris.
Der Hausmeister schlich davon.
Seine Laterne leuchtete noch eine Weile durch die Gänge, dann war er verschwunden.
Und jetzt zu euch.
Fuhr Lupin sie hart an und Toyasa drängte sich vor Schreck ein wenig näher an Tasuin.
Wie kommt ihr dazu, nachts durch das Schloss zu schleichen und dann auch noch mit euren Besen?
Reichen euch eure Begegnungen mit den Dementoren immer noch nicht?
Wollt ihr unbedingt sterben?
Wir haben das Schloss nicht verlassen und hatten es auch nicht vor, verteidigte sich Toyasa ein wenig eingeschüchtert.
Wir waren in der großen Halle fliegen.
Sie erntete einen verständnislosen Blick von Professor Lupin.
Ich kann in Räumen viel besser fliegen und länger, ergänzte Tasuin.
Mein Besen.
Ich weiß von dem Besen, unterbrach Lupin.
Aber das erklärt trotzdem nicht, warum ihr das unbedingt des Nachts machen müsst.
Weil uns das sicher verboten worden wäre, sagte Toyasa.
Habt ihr denn jemals jemanden gefragt und es ihm erklärt?
Fragte Lupin und schaute sie eindringlich an.
Toyasa spürte, wie sie vor Scham rot wurde.
An diese einfache Möglichkeit hatte sie nicht gedacht.
Das ist mein Fehler, Professor, sagte Tasuin und erschien trotz allem noch guter Stimmung.
Ich hatte die letzten Nächte so viel Spaß dabei, dass ich daran einfach nicht gedacht habe, und Toyasa war heute nur mit, weil sie es gestern herausgefunden hat und mich nicht davon abbringen konnte.
Sie will immer auf mich Acht geben.
Im Gesicht von Professor Lupin konnte Toyasa erkennen, wie dumm es war zuzugeben, dass dies heute nicht die erste Verfehlung gewesen war.
Machst du dir denn keine Gedanken darüber, dass du Sirius begegnen könntest?
Doch, aber das ist nicht gefährlich für mich, erklärte Tasuin unbesorgt.
Wie kommst du denn auf solch einen gefährlichen Gedanken?
Fragte Lupin entsetzt.
Du kannst.
Es ist ganz einfach, unterbrach Tasuin und wirkte sehr begeistert.
Black ist nun seit über einem halben Jahr frei.
Aber er ist nicht auf der Flucht,
Jeder weiß, er ist hier. Die Dementoren nutzen nichts und er hat Zugang zum Schloss. Seit Halloween ist nichts mehr passiert. Er beobachtet und wartet darauf, dass die Aufmerksamkeit nachlässt. Wer sich so lange einer Verhaftung entziehen kann, obwohl alle ungefähr wissen, wo er ist, ist nicht dumm. An Halloween war er noch durch die Dementoren beeinflusst und hat Mist gebaut. Doch wenn er das nächste Mal hier hereinkommt, dann wird er einen Plan haben. Er wird Zeit und Ort wählen. Inzwischen einen anderen Schüler zu töten, würde ihm überhaupt nichts bringen, sondern ihn im Gegenteil in die Enge treiben. Im Moment sagen sie überall auch im Tagespropheten, dass nur die Dementoren ihn fangen können. Diese Ansicht scheint so verbreitet, dass irgendwie niemand außer den Lehrern hier es für nötig hält, ihn persönlich zu jagen. Würde jedoch einem Schüler etwas passieren, dann würde das vieles verändern und es wäre nur eine Frage der Zeit, dass er seine Pläne aufgeben und fliehen müsste. Ich persönlich glaube ja, deshalb ist Harry Potter immer noch hier. Dumbledore hat Angst, Black könnte für ein oder zwei Jahre untertauchen und dann zuschlagen, wenn Ferien sind und alle ihn vergessen haben. Wenn Black bis jetzt warten konnte, dann kann er es auch noch länger und je länger er Zeit hat, desto mehr erfährt und erlernt er. Er kann sich Hilfsmittel besorgen, einen Zauberstab, wenn er den nicht schon hat, alte Kameraden sammeln oder mit seinem Wissen erpressen. Die Zeit arbeitet gegen Harry, würde ich meinen, was mir sehr leid für ihn tut. Woher kennen Sie überhaupt Black? Der Redeschwall des Jungen war unglaublich beeindruckend und wirkte nicht nur auf Toyasa hypnotisierend. Wie kommst du darauf, ich würde Black kennen? Fragte Professor Lupin nach 3-4 Sekunden. Sie sagten eben Sirius, nicht Sirius Black oder nur Black wie alle anderen. Ich könnte mich versprochen haben. Haben Sie nicht. Sie haben einen vertrauten Namen ausgesprochen. Wenn Professor Snape mit seiner ganz persönlichen Dosis Hass Black sagt, dann weiß ich auch, dass er ihn kennt. Langsam holte Toyasa die Gedanken des Jungen ein. Eine andere Idee sprang langsam durch ihren Kopf. Etwas, das Tarsoin nicht sehen konnte. Professor, entfuhr es ihr fast ungewollt. Sie sind etwa so alt wie Professor Snape, oder? Wie alt ist eigentlich Sirius Black? Mein Alter, flüsterte Professor Lupin, ein klein wenig überrannt wirkend. Wir sollten so etwas nicht in einem Gang besprechen. Es war ihre Idee, murmelte Tarsoin amüsiert. Professor Lupin drehte sich um und ging in die Richtung seines Büros. Durch Toyasas Kopf schoss der unangenehme Gedanke, dass sie damit in eine Falle gingen, aber dann verwarf sie diesen abstrusen Gedanken als paranoid. Tja, so ganz vertraulich wird unser Gespräch wohl doch nicht werden, sagte Tarsoin kurz bevor sie Lupins Bürotür erreichten und als sie um die letzte Ecke bogen, sah Toyasa auch, was er gemeint hatte. Mitten im Gang stand mit in den Ärmeln seines Umhanges verschränkten Armen ihr Hauslehrer und starrte ihnen düster entgegen. Ein paar Druckstellen auf seiner Wange zeigten recht deutlich, dass er noch vor kurzer Zeit geschlafen haben musste. Jetzt konnte Toyasa mit Fug und Recht behaupten, dass auch sie viel hasste. Oh, guten Abend, Professor Snape, grüßte Professor Lupin freundlich. Noch auf? Es war mir unmöglich, ruhig zu schlafen, Lupin, erwiderte Snape mit leiser und gefährlicher Stimme. Seine dunklen Augen fixierten Toyasa für einen Augenblick. Das trifft sich gut, sagte der Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dann können Sie Miss Gearu nachher hinuntergeleiten. Lupin ging an Snape vorbei, schloss die Tür auf und schob die Kinder hinein. Möchten Sie mit hereinkommen, Professor? Fragte er dabei höflich. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, zischte Snape. Gehen Sie vor, Lupin. Ein wenig zitterte Toyasa die Hand. Sie hielt ihren Besen krampfhaft fest und mit der anderen Hand tastete sie, bis sich dieser um Tarsoins Finger legte. Im Gegensatz zu dem Jungen schien sie die feindselige Stimmung der beiden Erwachsenen zu spüren. Setzt euch, bat Professor Lupin relativ freundlich. Professor Snape, der Sessel dort drüben ist sicherlich sehr bequem. Ich stehe lieber, erwiderte der zuletzt Angesprochene und baute sich drohend über Toyasa und Tarsoin auf. Professor Lupin nahm ihnen gegenüber Platz und schaute sie an. Habt ihr irgendetwas zu eurer Verteidigung vorzubringen? Fragte er ernst. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als den gesenkten Kopf zu schütteln. Jetzt, mit Professor Snape im Rücken, konnte sie einfach nicht mehr offen sprechen. Die Reaktion Tasuins war da schon ein wenig anders, wenn auch nicht so wie erwartet. Er schnüffelte, sprang dann von seinem Stuhl wieder auf und ließ seinen Besen fallen, der knapp Snapes Füße verfehlte. Ohne zu fragen nahm er sich einen massiv wirkenden Becher vom Schreibtisch und roch daran. Was sich danach in seinem Gesicht abspielte, war ein Regenbogen der Gefühle. Zuerst war da geschockte Überraschung, dann ein wenig Angst, gefolgt von einer Dosis Verlegenheit. Doch zum Schluss gewann etwas anderes, das langsam in ihm aufzusteigen schien. Ein Lächeln, ein Kichern und zum Schluss lachte der Junge ausgiebig. Obwohl das wohl die falsche Beschreibung war. Er lachte nicht nur. Nein. Er krümmte sich vor Lachen, Tränen liefen über seine Wangen und er musste recht häufig schniefen. Das hatte Toyasa noch nie gesehen. Mit großen Augen schaute sie zuerst Professor Lupin an, der sich in seinem Stuhl hatte zurücksinken lassen. Seine Augen zuckten von Tasuin kurz hoch zu Snape. Toyasa folgte seinem Blick und erblickte einen Snape, der wie eine Königskobra Professor Lupin ansah. Ein feines, kaum sichtbares, triumphierendes Lächeln umspielte seine Lippen. Das ist der Hammer, keuchte Tasuin und wurde vom nächsten Lachanfall geschüttelt. Keine Angst, Professor. Ich sag's niemanden. Er hielt sich an der Tischkante fest und versuchte mit der anderen Hand die Tränen wegzuwischen. Wenn er in diesem Augenblick Snapes Gesicht gesehen hätte, da war sich Toyasa absolut sicher, dann hätte er sofort mit Lachen aufgehört. Das schreibe ich in meine Memoiren, sobald sie mal sterben, Professor, fuhr Tasuin stattdessen fort. Ich hab auch schon einen Titel für das Kapitel, inspiriert von Professor Gilderoy Lockhart. Der Junge schleppte sich zu Toyasa zurück auf den Stuhl, nahm den Ärmel ihres Umhangs samt Arm und wischte sich damit die Tränen aus den Augen. Entschuldige. Amüsierte er sich dabei noch immer. Meiner ist nass. Dann umarmte er sie plötzlich und lachte an ihrer Schulter weiter. Langsam machte sie sich Sorgen, er würde ersticken oder nie wieder damit aufhören. Ihr Blick huschte um Hilfe bittend zu Professor Lupin. Zu ihrem Erstaunen stellte sie fest, dass der Professor mit der Hand ein Lächeln verbarg, das umso deutlicher in seinen Augen starrt. Seinen Blick konnte man fast dankbar und ein wenig liebevoll nennen. Beruhige dich wieder, Tasuin, sagte Lupin. Du machst deiner Freundin Angst. Oh, er löste sich einige Zentimeter von ihr, aber sein Erschrecken war nicht echt. Er rang noch immer mit seinem Lachen. Sie konnte seine Augen sehen, die fast zu leuchten schienen. Aber das war nur das Kaminfeuer, das sich in seinen Tränen spiegelte. Sie konnte sich absolut nicht vorstellen, was Tasuin jemals so zum Lachen bringen konnte, dass er die Beherrschung verlor. Und vor allem störte sie, dass Snape nicht irgendeinen ätzenden Kommentar von sich gab. Ich hoffe, mein Saber geht wieder von deinem Umhang ab, flüsterte er ihr zu und zwinkerte das Wasser aus seinen Augen, dann drehte er sich zu Professor Lupin um. Sagen Sie bitte, wie wir bestraft werden sollen, Professor, damit ich mich ein wenig einbekomme. Aber bitte verzeihen Sie mir, wenn ich nicht traurig genug aussehe. Der Professor sah so aus, als hätte er die Bestrafung am liebsten vergessen. Ich mach das für, begann Snape angewidert, doch Lupin unterbrach ihn mit einer einfachen Handbewegung. Zuerst einmal verliert ihr beide 20 Punkte für euer Haus und ihr werdet zusätzlich 7 Tage lang nach dem Unterricht für jeweils 3 Stunden alle euch von Mr. Filch übertragenen Putzaufgaben ohne jede Magie zu seiner Zufriedenheit erfüllen. 15 Stunden lang? Fragte Toyasa entsetzt. 21 um genau zu sein, korrigierte Professor Lupin. Aber am Wochenende ist kein Unterricht. Wies Toyasa den Lehrer auf einen Fehler in seiner Aussage hin. Na, dann müssen wir etwas dagegen unternehmen. Professor Snape, wären Sie bereit, 1 oder 2 Stunden am Samstag zu opfern, damit die beiden Delinquenten ihren gewünschten Unterricht bekommen? Ich würde dann den Sonntag übernehmen. Es wird mir sicher etwas einfallen, meinte Snape säuerlich und für Toyasa fühlte es sich so an, als hätte ihr jemand einen Eiswürfel ans Genick gedrückt. Sehr gut, erwiderte Professor Lupin. Dann wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Miss Gearu bitte dahin bringen, wo sie sicher ist. Mitkommen, zischte Snape und Toyasa erhob sich gehorsam. Sie wusste, das würde jetzt der wirklich unangenehme Teil werden. Leider war mit der Strafarbeit noch lange nicht alles gegessen. Tazuin musste eine Strafpredigt von Fleetwick ertragen, der auch gleich einen Brief an Rika schickte, und er musste sich das Gleiche auch nochmal von Professor McGonagall anhören. Außerdem forderte die Lehrerin auch noch den Besen ein, wobei er sich diesen jedoch in der Zeit zwischen Schule und Abendessen ausleihen durfte. Für Toyasa gab es zunächst nur einen Brief an die Großeltern, doch während Tazuin eine eher amüsierte Antwort Rikas erhielt, bekam sie selbst Großmutter Gearys Zorn zu spüren und eine Erklärung wurde verlangt. Toyasa hatte sich daraufhin Tazuins Ausführungen zu eigen gemacht, die jedoch in dem Antwortbrief dermaßen zerpflückt wurden, dass keine Argumente mehr übrig blieben. Eine Tatsache, die Toyasa nicht ignorieren konnte und Tazuin einfach kalt ließ. Insgesamt nahmen sie die Strafarbeit ziemlich unterschiedlich hin. Während sie mit mieser Laune durch die stinkendsten Ecken putzte, Filch achtete genau darauf, dass sie immer von Tazuin getrennt arbeitete, befleißigte sich Tazu in einer geradezu unverschämt fröhlichen Stimmung. Sie konnte ihn ab und an pfeifend eine Toilette putzen sehen oder hörte ihn irgendwelche Lieder gegen Unterdrückung und Ausbeutung singen. Ihm konnte irgendwie nichts die Laune verderben. Selbst als am dritten Tag der Strafe, dem Samstag, Snape sie Feuerblätter schneiden ließ. Diese Pflanze hatte die dumme Angewohnheit, sogar durch Drachenlederhandschuhe hindurch die Haut zu reizen und es juckte noch Stunden später. Natürlich war das Zeug ungefährlich, doch auch irgendwie eine kleine Folter. Am Ende war Toyasa wirklich sauer, bis Tazu in ihr Agent winkend erklärte, was man doch mit diesen Feuerblättern Regina und Vivien alles antun konnte, ohne groß Aufmerksamkeit zu erregen. Unauffälliger als Juckpulver, billiger und einfacher zu verstecken. In den Kragen eines Umhanges genäht, konnte man tagelang Spaß haben. Sie beschlossen, ein wenig Zeit vergehen zu lassen und einen passenden Anlass abzuwarten, bis sie das nutzten, wobei sich Filch da immer weiter in den Vordergrund drängte. Diesem schien es nämlich überhaupt nicht zuzusagen, dass Tazuin einfach nicht klein zu kriegen war, und der Hausmeister begann, Professor Lupins Worte sehr genau auszulegen. Während Toyasa nach 3 Stunden Schluss machen durfte, war Filch niemals mit Tazuins Putzleistung zufrieden und ließ den Jungen bis zu 2 Stunden nacharbeiten. Winona brachte diese Ungerechtigkeit regelmäßig auf die Palme. Sie hatte sich deshalb schon bei Professor Lupin beschwert, aber dieser hatte ihr nur leise geraten, die Zeit, wie Tazuin auch, durchzustehen und Filch nicht die Befriedigung zu geben. Es war trotzdem abzusehen, dass der Hausmeister dafür noch einiges würde büßen müssen, bevor das Schuljahr endete. Bis sie das aber umsetzen konnte, wollte sie erst einmal abwarten und half Tazuin und Toyasa aufopferungsvoll bei den Hausaufgaben. Es war Mittwoch, der letzte Tag der Strafarbeit, und Toyasa hatte es schon hinter sich. Sie saß mit Winona, Merton und Luna in der großen Halle und versuchte sich an einer theoretischen Erklärung für den Polymorph-Zauber für Flüssigkeiten. Je näher jedoch das Abendessen rückte, desto häufiger wanderte der eine oder andere Blick zur Eingangstür. Filch scheint es ja heute nochmal richtig auskosten zu wollen, murrte Winona feindselig. Wenn er Tazuin nicht einfach vergessen hat, meinte Merton ernst und nickte Richtung Eingang, wo eben Filch auftauchte und zu ihnen herüberkam. Wo ist die kleine, blinde Zecke? Fragte er laut, noch gut 10 Meter entfernt. Kommt gerade auf uns zu, murmelte Merton kaum hörbar. Wen meinen Sie? Fragte Toyasa, weil sie einfach nicht auf die beleidigende Beschreibung reagieren wollte. Knamara natürlich, fauchte Filch abfällig. Wo ist er? Keine Ahnung, zischte Winona zurück. Er steht doch momentan unter ihrer Aufsicht. Hat sich abgesetzt, diese Arbeit scheue Gnomen. Ihr wisst doch, wo er ist. Rückt damit raus. Wir sind hier, seit sie mich gnädigerweise entlassen haben, wie ihnen William und Aaron da drüben sicher bestätigen können, versuchte es Toyasa ein wenig vernünftiger, denn sie fragte sich besorgt, was Tazuin denn bewogen haben könnte, sich in der letzten Strafstunde zu verdrücken. Wo haben sie ihn denn vermutet? Er sollte das Klo im 3. Stock des Westflügels putzen und hat nach der Hälfte aufgehört. Ich werde ihn suchen, sagte Toyasa und erhob sich. Sie packte ihre Schulsachen ein. Ach, damit du ihn warnen kannst? Ha! Ereiferte sich Filch. Es ist untypisch für Tazuin, sagte Luna ohne Filch anzusehen und packte auch. Merton und Winona sahen sich gegenseitig kurz an und dann waren auch für sie die Hausaufgaben vergessen. Soll ich die anderen fragen, ob sie helfen? Erkundigte sich Merton und deutete kurz auf ein paar ältere Ravenclaws, die ein paar Meter weiter weg ein kleines Zauberschachturnier abhielten. Toyasa schüttelte entschieden den Kopf und schaute Winona für einen Moment in die Augen, die zustimmend nickte. Ich weiß, wer ihn innerhalb von Sekunden finden kann, sagte sie entschieden. Merton, du und Luna, könntet ihr schon mal Madame Pomfrey aufsuchen, nur für na ihr wisst schon. Dann stürmte sie mit Winona zusammen an Filch vorbei. He! Rief Filch ihnen nach. In den Gängen wird nicht gerannt. Toyasa ignorierte das, während Winona sich hinter der nächsten Ecke zu einer obszönen Geste hinreißen ließ. Ohne dass eine Absprache nötig war, rannten sie gemeinsam zum nächstgelegenen Bild eines verflossenen Direktors. Schnell! Keuchte Winona von dem kurzen Sprint. Wo ist Professor Dumbledore gerade? Bitte! Ergänzte Toyasa schnell. Die großäugige, alte und verhutzelte Hexe auf dem Bild starrte sie einen Moment frustriert an. Sie bewegte zwar die Lippen, aber kein Laut kam heraus. Toyasa schaute auf das Schild im Bilderrahmen. Ulula, die Stumme 1567 bis 1699, stand da in leicht abgeblätterten Goldlettern. Schnell zog Toyasa Winona zum nächsten Bild, bevor diese sich zu einer überzogenen Reaktion hinreißen ließ. Sagen Sie uns bitte, wo Professor Dumbledore ist, bat Toyasa ein recht junges Zaubererabbild. Es ist wichtig. Verflucht wichtig, stellte Winona klar. Der Zauberer im Bild, der ja schon die Szene mit der stummen Hexe mitbekommen hatte, meinte nur kurz, Moment, dann verschwand er aus dem Bild. Keine zwei Sekunden später war er wieder da. Der amtierende Direktor befindet sich gerade auf dem Weg von seinem Büro zur großen Halle. Ich vermute. Winona rannte schon los. Danke. Rief Toyasa schnell und sprintete hinterher. Was das Bild dazu sagte, hörte sie nicht mehr. Sie fingen den Professor auf der Treppe ab, der sofort stirnrunzelnd stehen blieb, als er die beiden Mädchen näher stürzen sah. Professor, Professor, rief Toyasa schon von weitem. Eine seltsame Hast hatte sie, und anscheinend auch Winona, ergriffen. Wo ist Tarsoin? Brachte Winona heraus. Dumbledore fragte nicht warum. Er hob seine Hand, schloss sie zu einer Faust, öffnete diese wieder und Sekunden später erschien mit einem kleinen Funkenregen eine schwarze Kugel. Sie sah aus wie eine größere Ausgabe der Steine, die Toyasa, Winona und Tarsoin um den Hals trugen. Unendlich scheinende Sekunden schaute der Professor den Stein an, dann glaubte Toyasa, ihn bleich werden zu sehen. Sie mochte sich irren, denn der Bart verbarg fast sein gesamtes Gesicht. Aber die Nase war ihr eben nicht so hell erschienen. Kommt! Sagte Dumbledore kurz angebunden und ging zügigen Schrittes voraus. Sie mussten laufen, um mit dem großgewachsenen Mann mithalten zu können. Sie durchquerten in Windeseile das halbe Schloss. Wir sind unter Marianturm, flüsterte Toyasa leise Winona zu. Und gleich bei dem Raum, in dem er nicht sein wollte, entgegnete das Mädchen und deutete auf Dumbledore, der jetzt vor einer bekannten Tür anhielt und diese auch noch öffnete. Es rumpelte dumpf im Gemäuer, ein feiner Nebel von Deckenputz rieselte zu Boden. Sie rannten in den Raum, in dem Winona ihre Großeltern getroffen hatte. Hier hatte sich nicht viel verändert, außer, dass noch mehr Dreck und kleine Steinchen von der Decke fielen. Bleibt hier! Befahl Professor Dumbledore und ging auf die hintere Tür im Raum zu. Erst jetzt fiel Toyasa auf, dass deren Klinke weiß glühte. Als der Direktor kurz davor war, die Tür zu öffnen, knallte es laut gegen diese und der große Mann überlegte es sich anders. Er hielt seinen Zauberstab mittig und flach an die Mauer und machte dann große wischende Bewegungen. Der Stein wurde an den Stellen durchsichtig, über die der Zauberstab geglitten war. So, als wäre ein Fenster geputzt worden, das zufällig wie ein Stein ausgesehen hatte. Entgegen dem Befehl des Direktors traten Winona und Toyasa im Gleichschritt hinzu und starrten durch den Stein hindurch ins Chaos. Inmitten eines 10x10 Meter großen Raumes stand Tarsoin, mit dem Rücken zu ihnen. Ein Wirbelsturm aus Bildern, Staub und diversen Kleinteilen tobte um ihn herum. Toyasa hatte so etwas schon mal gesehen, Doch hier war die Zerstörung heftiger und doch deutlich gezielter. In der Hand sah sie seinen Zauberstab. Als würde er ihren Blick spüren, drehte Tasuin sich langsam herum. Seine blicklosen Augen waren total schwarz, umgeben von einem silbrig leuchtenden Glanz. Und genau wie seine Augenfarbe waren die Tränenspuren auf seinen Wangen schwarz und silbern. Sein Gesicht war eine absolut kalte Maske. Langsam hob er den Zauberstab und für einen Moment glaubte Toriyasa, er würde auf sie zielen, doch sie irrte. Schuldig, peitschte seine Stimme durch den Stein und eines der Bilder zerstob zu Staub. Die Kraft seiner Magie war so stark, dass auch ein großes Stück der Steinmauer hinter dem ehemaligen Bild herausgefetzt wurde. Die Brocken schlossen sich sofort dem Wirbelsturm an und beeinträchtigten die Sicht noch mehr. Tasuin wandte sich wieder von ihnen ab und deutete auf eine Wand hinter dem Nebel. Ein Flammenstrahl schoss aus seinem Zauberstab, durchdrang den Wirbelsturm und im Schein des Feuers konnte Toriyasa einen kurzen Moment sehen, was sich an der Wand dahinter befand. Ein Einhornkopf verbrannte zu Asche und wurde Teil des Sturms. Ruhe in Frieden, hörte sie den Jungen sagen. Das ist die wahre Macht des wilden Talentes, wenn die Kraft nicht gezügelt wird, sagte Dumbledore leise. Er tötet sich selbst, rief Winona panisch und deutete auf den Jungen. Für einen Moment war Toriyasa verwirrt, denn Tasuins Macht schien sich nicht gegen ihn selbst zu richten, doch als das nächste, schuldig, ertönte und das nächste Bild starb, sah sie es auch, die Haut seiner Hand war aufgeplatzt. Blut rann unter den Fingernägeln hervor. Er verbrennt innerlich, sagte Dumbledore. Tun Sie etwas, schrie Toriyasa und sah entsetzt, wie der nächste Einhornkopf verbrannte. Halten Sie ihn davon ab. Wenn ich hineingehe, wird er gegen mich einsetzen, was immer er kann, und dann wird er ausbrennen. Weder ich noch ihr können ihm helfen, erwiderte Dumbledore. Nur eine Person vielleicht. Fawkes, ich brauche deine Hilfe. Eine plötzliche Stichflamme direkt über ihnen ließ sie zusammenzucken und ein roter Vogel mit langem, goldenem Schwanz erschien. Toriyasa brauchte keine Sekunde, um das Tier als einen Phönix zu identifizieren. Hol bitte Rikam Knamara her, bat Dumbledore und schon war der Vogel wieder in einer Flamme verschwunden. Auf der anderen Seite der Wand zerlegte Tasuren weiterhin methodisch Bild für Bild und Einhornkopf um Einhornkopf. Inzwischen hatte er den Zauberstab in die linke Hand gewechselt. Sein rechter Arm baumelte nutzlos an der Seite. Wir müssen Tasuren doch irgendwie helfen können? Bettelte Toriyasa und fühlte sich so ohnmächtig. Sie hatte aber gleichzeitig auch solche Angst vor dem Jungen dort, dass es ihr fast das Herz zerbrach. Die Tränen, die sich schon lange angekündigt hatten, strömten jetzt aus ihren Augen. Das ist nicht mehr Tasuin, sagte Professor Dumbledore sanft und zog sie an sich heran. Sie drückte ihr Gesicht in die Seite des Mannes, damit sie nicht mehr zuschauen musste. Das da ist des Narren Wahnsinn und sein Erbe. Unheilvoll vereint. Bei jedem lauten Krachen zuckte Toriyasa zusammen, bis es schlagartig aufhörte. Vorsichtig schaute sie hin und wünschte sich, es gelassen zu haben. Kein Bild umschwebte mehr Tasuin. Nur noch die Überreste seiner Zerstörungswut. Er starrte genau auf Toriyasa oder auf Dumbledore, Winona oder einfach nur die Wand. Wer seid ihr eigentlich? Fragte er. Sein Zauberstab war verschwunden, seine Arme hingen schlapp herab. Sein Gesicht war vollständig von Schwarz, Silber und Rot überzogen. Was gibt euch das Recht, uns zu jagen? Wurde er lauter und zum ersten Mal zeigte sich ein Ausdruck auf seinem Gesicht, uns zu töten. Schrie er. Uns als Trophäen an die Wand zu hängen. Brüllte er und direkt vor Toriyasas Gesicht splitterte Stein. Zum Glück für sie auf der anderen Seite der Wand und der Zauber brach auch nicht durch. Ohne Zauberstab schien Tasuins Magie deutlich schwächer, doch dafür beschränkten sich die Verletzungen, die er sich damit selbst antat, nicht mehr nur auf seine Arme. Vielleicht sollte ich euch mal jagen. Donnerte Tasuin nun mit magisch verstärkter Stimme und wieder knallte ein Zauber so heftig gegen dieselbe Stelle wie vorhin, dass Dumbledore sich genötigt sah, die Wand mit einem Zauber zu stärken. Er zog Toriyasa hinter sich. Einen Moment lang geschah nichts. Wie könnt ihr das nur tun? Sagte Tasuins Stimme leise und jetzt hörte man zum ersten Mal Trauer und Schmerzen. Toriyasa lugte hinter Dumbledore hervor und sah den Jungen am Boden knien. Er weinte zum Gott erbarmen. Nichtsdestotrotz war der Wirbelsturm immer noch aktiv. Flüssigkeiten aller drei Farben tropften unter seinem Gesicht zu Boden und bildeten eine gemeinsame Lache, in der sich nur das Silber und das Rot miteinander vermischten. Wieder erhellte eine Flamme den halbdunklen Raum, diesmal hinter ihnen, und Favx war wieder da. Zusammen mit Rika, die ein wenig verwirrt zu sein schien. In der ausgestreckten Hand hielt sie eine einzelne Phönixfeder. So, sagte Rika anscheinend mehr zu sich selbst und öffnete die Augen und welche Katastrophe. Sie sah zu Dumbledore, erblickte das im Stein geschaffene Fenster, ihr Blick wanderte zur Tür und ihr Gesicht bekam einen mörderischen Ausdruck, der in nichts dem von Tarsuin nachstand. Öffnen Sie die Tür, sagte sie mit kühler Stimme. Ich weiß nicht, ob ich dich beschützen kann, erklärte Dumbledore in mitfühlendem Ton. Es. Öffnen Sie die Tür, unterbrach ihn Rika etwas lauter. Und halten Sie sich heraus. Verstanden? Wie sie sich auch vorher hätten heraushalten sollen. Ohne ein weiteres Wort ging sie auf die Tür zu, die auf einen Wink Dumbledores aufging. Nicht, Rika, riefen Toyasa und Winona gleichzeitig und wollten zu der Freundin, doch Dumbledore hielt sie fest. Ist schon okay, sagte Rika und klang wenigstens ein wenig sanfter. Ich hab das so ähnlich schon einmal erlebt. Schließen Sie die Tür hinter mir, Professor. Es hatte etwas Unwirkliches, wie Rika in den Raum ging. Sie wirkte jetzt ruhig, geradezu entspannt und ging ohne zu zögern in den Raum mit dem Wirbelsturm. Obwohl Toyasa fürchtete, was sie sehen würde, konnte sie nicht anders, als durch die Steine zu schauen. Dumbledore verschloss mit einem Wink die Tür hinter Rika. Er wirkte alles andere als glücklich und tiefe Sorgenfalten zogen sich über seine Stirn. Tarsuin Khan, sagte Rika drin mit sanfter Stimme. Alle weiteren Worte verstand Toyasa nicht, denn sie sprach entweder Japanisch oder Chinesisch. Sie trat mitten in den Wirbelsturm und Toyasa biss sich vor Aufregung, Angst und Hilflosigkeit in die Faust. Rikas Barett wurde weggerissen und auch der Schal, mit dem sie ihre Narben verdeckte, aber ihr selbst schien nichts zu passieren. Rika erreichte Tarsuin, kniete sich neben ihn und zog ihn langsam und sanft an sich. Zunächst wehrte sich der Junge schwach, doch dann klammerte er sich verzweifelt an seine Schwester und der Wirbelsturm wirbelte. Sie wollen, dass ich sie räche, Rika, sagte Tarsuin mit zittriger Stimme. Beruhige dich, sagte sie und streichelte ihn unablässig. Konzentriere dich, beherrsche die Gefühle und höre nicht auf die Stimmen. Nein, schrie Tarsuin plötzlich, wand sich in Rikas Armen und ein Kronleuchter, der paradoxerweise völlig unbeschadet geblieben war, explodierte über ihm. Scherben regneten auf die beiden herunter und Rika beugte sich über den Jungen, um ihn vor den scharfen Splittern zu schützen. Bring mich fort von hier, bat Tarsuin leise und fast erstickt. Die Erinnerungen zu dem Töte bitte keine Kontrolle. Seine Worte waren zu leise, um sie alle zu verstehen. Rika streichelte ihn unablässig weiter. Professor, können Sie mich hören? Fragte Rika mit gleichmäßiger Stimme. Ja, antwortete dieser leise. Können Sie mir und Tarsuin so schnell wie möglich Winterkleidung und ein Zelt besorgen? Natürlich. Und suchen Sie Tiki. Das werden wir. Winona, geh rauf in euren Turm und hole Tarsuins warme Sachen. Toyasa, versuche Tiki zu finden. Und wenn Sie alles haben, ergänzte Rika, dann sorgen Sie bitte dafür, dass uns niemand in die Quere kommt, wenn wir gehen. Toyasa war schon halb aus dem Raum gelaufen. Sie rannte durch die Gänge, rief nach Tiki und ignorierte die Tränen, die über ihre Wangen liefen. Rika würde Tarsuin wegbringen und so wie sie geklungen hatte, vielleicht für immer. Sogar er hatte es sich gewünscht. Toyasa schämte sich dafür, Angst vor ihm gehabt zu haben, panische Angst sogar. Das war alles nicht fair und sie konnte sich nicht erklären, warum Tarsuin gerade diesen Raum betreten hatte. Er war es doch gewesen, der sie gewarnt hatte. Wie konnte er seine eigene Warnung so ignorieren? Und trotzdem war alles ihre Schuld. Sie blieb stehen und lehnte sich schluchzend gegen eine Wand. Wie konnte sie jemals wieder Rika unter die Augen treten? Toyasa war es doch gewesen, die Tarsuins Schwester endgültig überzeugt hatte, ihn wieder nach Hogwarts zu lassen. Da spielte es keine Rolle, dass es nicht Rikas ursprüngliche Befürchtungen gewesen waren, die Tarsuin erwischt hatten oder vielleicht war es doch so. Ein kaltes, feuchtes Irgendwas drückte sich gegen ihre schlaff herabhängende Hand und ein leises, mitfühlendes Jaulen ertönte.
Sie schaute hinunter und erwartete von der Größe her Hagrids Hund zu sehen. Ein Hund war es auch, aber nicht Fang. Dass er seine Nase in ihre Hand drücken konnte, lag nur daran, dass er den Kopf sehr tief hielt. Tuliyasa konnte kaum über seine Schultern sehen. Der Hund war groß, sein Fell schwarz, zerzaust und völlig verfilzt. Dazu kamen extrem hervorstehende Rippen. Das musste ein Streuner sein, der auf der Suche nach etwas zu fressen durch die tagsüber offenen Tore gekommen war. »Ich hab nichts für dich, was gut für dich wäre«, sagte sie schniefend und zeigte in einer hilflosen Geste einen Schokoriegel, der ihre eiserne Reserve darstellte, falls sie zwischen den Mahlzeiten Hunger bekam. Der Hund schnüffelte daran und dann begann er bettelnd mit der Nase daran zu stoßen. Sie konnte nicht anders als nachgeben. Ein wenig machte sie sich Sorgen um ihre Finger, als sie den Schokoriegel dem Hund hinhielt. Doch dieser zog den Riegel fast übertrieben vorsichtig mit den Zähnen aus ihren Fingern. »Du bist aber ein extrem lieber Hund für einen Streuner«, sagte sie und tätschelte seinen Kopf. »Mehr hab ich leider nicht. Und ich muss weiter.« Sie wollte wieder loslaufen, doch der Hund hielt sie an ihrem Schulumhang fest. »Ich hab nichts«, sagte sie ungehalten. »Ich muss Tiki suchen.« Der Hund ließ sie los, lief ein paar Schritte, blieb stehen, schaute sie an und gab einen leisen Laut von sich. Dann kam er zurück, biss wieder in ihren Umhang und zog für einen Moment. Dann lief er erneut ein paar Schritte und schaute wieder zurück. Tuliyasa verstand und weil sie noch immer kein Zeichen von Tiki hatte, lief sie einfach hinterher. Sie musste nicht weit folgen. Der Hund erreichte eine Tür, öffnete diese mit der Schnauze und in dem Raum dahinter, der sich als Besenkammer herausstellte, tippte er mit der Pfote auf eine abgeschlossene Kiste. Es war klar, was der Streuner wollte, aber Tuliyasa bezweifelte, dass da etwas zu essen drin war. Zurück, befahl Tuliyasa und zog ihren Zauberstab. Alohomora, zauberte sie mit geübter Zunge und Hand. Die Kiste sprang auf und Tuliyasa schaute neugierig hinein. Tiki, entfuhr es ihr zunächst erleichtert, aber da sich das kleine Wesen nicht regte, ergriff sofort kalte Angst Besitz von ihr. Sie hob Tiki aus der Kiste und suchte verzweifelt nach Lebenszeichen und erst als sie sah, wie das Atmen den Brustkorb bewegte, wurde sie etwas ruhiger. Sie barg Tiki in ihrem Arm und öffnete den Mund, um dem Hund zu danken. Doch sie war allein. Keine Spur von einem über einen Meter hohen, zotteligen Wesen. Für einen Augenblick wunderte sie sich darüber, verdrängte jedoch den Gedanken wieder und lief zurück. Dumbledore würde Tiki sicher helfen können. Diese Annahme stellte sich als richtig heraus. Mit einem einfachen Innerwarte wurde Tiki aus ihrer Starre erlöst. »Wo hast du sie so gefunden?« fragte Professor Dumbledore Tuliyasa leise, während Tiki sofort zu Tazurin und Rika lief. »In einer Besenkammer in einer abgeschlossenen Kiste. Das gibt der Sache eine ganz andere Wendung«, murmelte der Professor. Von der Seite hatte es Tuliyasa in ihrer Aufregung noch gar nicht betrachtet. In ihrer Vorstellung war es unmöglich, dass Tazurin Tiki geschockt hatte, aber es war absolut vorstellbar, dass die kleine Freundin ihn vor dem Ausflippen hätte bewahren können. Das war Absicht, wurde ihr klar. Sie schaute zu Tazurin, der immer noch in Rikas Armen lag. Seine Hände waren nun verbunden und versuchten mechanisch Tiki zu streicheln. Neben ihnen stand inzwischen ein riesiger Rucksack. Was passiert jetzt? Fragte Tuliyasa den Direktor. Ich kann sie nicht zwingen, ihn ins Sankt Mungos zu bringen, erläuterte der Professor. Und ich bezweifle ehrlich, dass diese Umgebung gut für Tazurin wäre. Er hat allen Grund, das Hospital zu fürchten. Aber wohin will Rika ihn bringen? Fragte Tuliyasa verzweifelt. Dumbledore beantwortete die Frage nicht. Sie schaute zu ihm hinauf und glaubte eine gewisse Hilflosigkeit in den Augen des Professors zu sehen, was Tuliyasas Selbstverständnis schwer erschütterte. Albus Dumbledore, der Zauberer des Jahrhunderts, wusste nicht, wie er helfen konnte, und hatte keine Ahnung, wie die Sache ausgehen würde. Winona kam angelaufen und in ihrem Schlepptau folgten in seltener Eintracht Professor Lupin und Professor Snape. Das Ravenclaw-Mädchen setzte Tazurins Muggelrucksack ab, den es gebracht hatte. Professor Snape und Professor Lupin, bitte sorgen Sie dafür, dass niemand sich zwischen hier und dem Weg nach draußen aufhält. Das schließt sie und die anderen Erwachsenen ein, sagte der Direktor.
Ohne nachzufragen verzogen sich die beiden Lehrer wieder. Tuiyasa fand es erstaunlich, dass sie und Winona bleiben durften. Dumbledore ließ Tasu ins Rucksack schweben, bugsierte ihn durch die Tür, welche kurz aufschwang, und dann zu Rika und dem Rucksack, der da schon stand. Dieser öffnete sich wie von Geisterhand und der Muggelrucksack schwebte hinein, obwohl der eigentlich viel größer war. Wir müssen gehen, hörte Tuiyasa Rika sagen, was nur zur Folge hatte, dass Tasu in sich noch fester hielt. Du wolltest doch gehen, sagte Rika sanft. Ich kann nicht. Ich werde jemandem wehtun. Ich will jemanden töten. Dann muss ich dich halt tragen, erklärte Rika und schulterte im Sitzen den Rucksack. Dann zog sie Tasu ins Beine um ihre Hüften, legte seine Arme um ihren Hals, Tiki kletterte derweile auf ihre Schulter und starrt die junge Frau mit leichtem Schwanken und den Jungen tragend auf. Ich kann sie fühlen, murmelte Tasuin und klang plötzlich wieder mörderisch eiskalt. Sie sind böse Menschen. Ganz ruhig, Tasuin. Konzentriere dich auf meine Stimme und auf deine Erinnerungsscheibe. Während Rika langsam zur Tür ging, holte Tasuin die kleine Scheibe hervor und presste diese gegen seine Stirn. Wir sollten gehen, sagte Professor Dumbledore und schob Tuiyasa und Winona vor sich her. Hinter ihnen hörten sie Rika singen. Hier kommt in der Privatversion von Tom Burnett der Liedtext vor. Er darf aus rechtlichen Gründen jedoch nicht veröffentlicht werden. Der Liedtext ist aber durchaus empfehlenswert, weil er fast perfekt passt. Am besten sucht ihr euch den Text oder das Lied selbst. Musik und Text Dobra Skin, The Fox. Rika sang den ganzen Weg nach draußen und ihre wunderschöne Stimme lockte einige Schüler an, die gerade vom Essen kamen. Snape, Lupin, und wenig später auch die anderen Lehrer hatten alle Hände voll zu tun, die neugierige Schar woanders hin zu verweisen. Snape war dabei eindeutig der erfolgreichste von allen. Tuiyasa und Winona schauten aus dem Fenster zu, wie Rika Tasu ihn direkt zum verbotenen Wald trug, ihn dort absetzte und sie dann Hand in Hand der Junge übernahm sofort die Führung hineingingen. Ihnen weit voraus ging Professor Dumbledore und Tuiyasa vermutete, dass er die Dementoren vertrieb, damit sie Rika und Tasu ihn nicht zu nahe kamen. Wieder musste Tuiyasa weinen. Sie hatten sich nicht einmal verabschieden können. Winona neben ihr vergoss keine Träne. Das Mädchen starrte nur feindselig und ihre Zähne knirschten unablässig.